Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 41 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns diesmal am Freitagabend zusammengefunden in unserem kleinen Podcast-Studio. Und ja, der Bell kann heute leider nicht dabei sein. Liebe Grüße an der Stelle. Und ihr hört schon, der Heiko Show. Servus.
Ja. Ja, servus Carsten und einen wunderschönen guten Abend aus dem regnerischen Mainz.
Ja, sehr, sehr lustiger Running Gag zum Einstieg gleich.
Der war, Entschuldigung, ich konnte dich anhalten und konnte nicht schnell genug die Rollsbett-Taste drücken, von daher, sorry, dass ich die da reingelacht habe.
Hashtag Mikrofondisziplin, unsere Lieblingsübung. Apropos, Marian, servus.
Ja, guten Abend, also ich, solche schlechten Wortspiele zum Einstieg kriege ich auch nicht hin. Musste ich auch mal schnell dazwischen lachen. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen.
Ja, dann hoffe ich, dass das draußen auch so lustig und positiv konnotiert wird wie hier in der Gruppe. Und wir sind noch nicht fertig. Bell kann heute zwar leider nicht, dafür haben wir uns ganz neue Verstärkung besorgt. Und zum ersten Mal in der Podcast-Welt überhaupt begrüße ich jetzt hier den Lukas in unserer Runde. Servus.
Servus, grüß dich Carsten.
Na, schön, dass wir es geschafft haben und Leute da draußen, ihr hört es schon, das ist eine ganz andere Klangfarbe. Vielleicht, Lukas, erzähl doch mal zwei, drei Worte, wer du bist und was dich hier in unsere Podcast-Runde getrieben hat.
Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich bin der Lukas, ich bin der Jüngste im Team.
Ich glaube,
mit meinen 22 Jahren. Ja, ich habe auch eine kleine Gadget-Vergangenheit. Ich habe eine Ausbildung als Informatiker hinter mir in einem größeren IT-Unternehmen, war danach 2 Jahre im Vertrieb unterwegs, danach 2 Jahre Selbstständigkeit genossen, was Softwareentwicklung angeht mit 2 Kumpels. Hab mich da ein bisschen schlau gemacht, da Gas gegeben. Und seit Dezember 2019 bin ich ebenfalls in der gleichen Branche wie der Heiko unterwegs, ebenfalls wieder im Vertrieb. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier in der Selbsthilfegruppe gelandet. vielen Dank an dieser Stelle an Heiko, mir die Chance zu geben, hier mal ein bisschen zu plappern, ein bisschen frischen Wind in die Köpfe reinzubekommen.
Und sehr selbstbewusst,
der junge Kollege. Mein Lieber. Die Stimme der Jugend scheißt
ja,
sich an.
Genau. Ja, und ansonsten, ich fahre gerne Motorrad. Das scheißverstaubte
Konzept hier ein bisschen aufzupolieren, gell? Ja, ist schon
recht. Richtig. Ja, ich fahr gerne Motorrad, lieb den Eishockeysport und bin natürlich ebenfalls technikbegeistert durch meine Vergangenheit und ja, bin da immer sehr, sehr offen für Neues, deswegen bin ich auch einfach hier mal am Start. Freut mich, ist mir eine Ehre und ich denke, wir werden viel Spaß in Zukunft zusammen haben.
Und vor allen Dingen ist der Lukas froh, dass er einen Namen hat, mit dem der Carsten keine Wortspiele machen kann.
Der Luredan Cast.
Da finden wir schon noch was. Da finden wir ja, schon noch was.
Das wollte ich auch gerade sagen, da findet sich bestimmt noch der eine oder andere.
No jokes on names. Niemals nicht. Nee, wir wollten ja, anfangs wollten wir dich ja auch abwerben, um unseren Instagram-Account so ein bisschen aufzufreshen und zeitgemäßer zu gestalten. Und auf einmal bist du in der Sendung. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Freut mich.
Ja, nochmal auch von mir. Schön, dass du heute da bist.
Ebenfalls.
Dankeschön.
So, und damit gleich und rein in den Themendurchlauf. Das haben wir nämlich eine wunderschöne Überleitung mit unserem verstaubten Projekt, das wir hier refreshen. Apropos verstaubtes Projekt, StudiVZ kommt zurück.
Verstaubt? Das ist ja, ist ja eher so die Riga von Lukas eigentlich, wobei das ein bisschen dazwischen ist. Wann war das denn, StudiVZ? Jetzt muss ich mir überlegen, 2006, 2004?
Ja, irgendwie die Zeit. Ein bisschen später war das hoch, ne?
2005 gegründet.
Ja, 2007, okay, dann war, glaube ich, das hoch, ja, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, ja.
Ja, verrückt. Und die sind aus der Versenkung zurückgekehrt, oder wie darf ich das verstehen?
Genau, die wagen einen Neustart unter nur VZ und werben gleich mit dem kuscheligen Slogan "Wir gruscheln dich". Das war anscheinend damals Aktivität, einen anzugruscheln, wahrscheinlich so ähnlich wie anzutippen.
Stimmt, man konnte antapsen, ankruscheln. Jetzt
richtig.
Aber war Kruschel nicht auch irgend so eine Comic-Reitfigur von von der Allgemeinen Zeitung Mainz? Das Ding heißt auch Kruschel, glaube ich. Aber egal.
War aber damals irgendwie anders gedacht. Das war irgendwie so zwischen Kuscheln und
Anstupsen.
Keine Ahnung.
So. Aber ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Lukas, weißt denn du, was StudiVZ ist oder war?
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Erklärt mir mal, was StudiVZ kann, wo es herkommt und was man da so treiben kann.
Facebook
für Arme und Beine.
Naja, was war tatsächlich das erste soziale Netzwerk seiner Art mit größerer Ausbreitung, ne?
Hier in Deutschland. Also Facebook gab es ja schon
rein
zu der
Deutsch,
Zeit.
Ja.
Ja, genau. Facebook gab es ja schon zu der Zeit, nur hat es hier noch gar keiner so wirklich wahrgenommen. Und das VZ-Netzwerk, also es gab ja auch mehrere, es gab StudiVZ, es gab SchülerVZ, es gab MeinVZ für die Älteren quasi, ne? Und diese VZ-Netzwerke haben sich damals als erstes wirkliches soziales Netzwerk hier in Deutschland.
Wofür steht sehr VZ etabliert. Überhaupt? Verzeichnis, oder?
Ja,
Verzeichnis. Ich habe eben nämlich auch überlegt.
Ja, aber ich meine, allein die Tatsache, dass man da drei Plattformen aufbaut, um drei Generationen oder unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, ist ja jetzt schon mal nicht so ideal.
Ja, war aber eine ganz andere Zeit
damals.
Ich meine
mich auch zu erinnern,
ja, klar.
Dass sich alles auf SchülerVZ dann aber irgendwie fokussiert hat. Also die Altersgrenzen waren, glaube ich, irgendwann den Leuten egal. Also, ich bin Schüler oder nicht, aber ich bin Sugar Daddy oder nicht, aber hier kriege ich auf jeden Fall junge Hüpfer. Also alle zu Schüler.
Nee, StudiVZ war es, Heiko. Es war genau.
Oder StudiVZ war, also eine von Schüler oder StudiVZ waren die Präferierten, auch von MeinVZ. Da war ja gar nichts los gewesen, gefühlt. Und ich glaube, ich hatte da mal einen Account gehabt bei der ganzen Geschichte, aber es war halt sehr rudimentär, muss ich sagen.
Ja, 2005, da darf man jetzt vielleicht auch nicht den Vergleich in die heutige Zeit ziehen.
Wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, im Jahr 2005 gab es noch ein bisschen andere Probleme und andere Themen da draußen. Ich glaube, für diese Epoche war das eine Erneuerung, wo ziemlich viele glücklich waren, diese Plattform nutzen zu können.
Ja. Ne? Und ich glaube, es war auch sehr stark in Gruppen organisiert. Ja. Du musstest dann immer gucken, dass du in die richtige Gruppe reinkommst und da dann deine Treffer landest. Und die kommen jetzt zurück.
Was ja aber vom Social Networking Ansatz her ja gar nicht so verkehrt war. Also es sollte ja
bei
auch
Facebook
damals
ist
so sein.
Es der heiße Scheiß gerade. Geh aus der Standard-Timeline raus und organisier dich in Gruppen.
Ja, alles kommt irgendwann wieder, oder?
Ja. Das ist so richtig. Wobei damals, muss ich sagen, das war ja auch eine Zeit, in dem es gab ja noch keine Smartphones in dem Sinn. Das war ja alles noch sehr Webbrowser basiert und noch gar nicht so.
Stell dir mal vor,
ja, das hast du.
T9. Hui, das
macht Also das übliche VZ hast du halt zu Hause am Rechner bedient, ne? Also das.
Richtig. Ja, du hattest ja auch kein Smartphone. iPhone war noch nicht raus. Ja, und ich glaube, ich hatte auf meinem BlackBerry damals so mit die erste Facebook-App gehabt. Aber das war ja alles mehr als furchtbar.
Aber es hat funktioniert. Also meine ersten mobilen Facebook-Erfahrungen habe ich damals auch auf dem BlackBerry gemacht. Es hat ganz gut funktioniert, muss ich schon sagen.
Ja, rückblickend zu der Zeit auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, so wie damals StudiVZ und diese VZ-Zeiten aufgebaut waren, hättest du so gar nicht groß portieren können. Ne? Mhm. Da hat ja in dem damals noch keiner dran gedacht, dass da so ein Telefon kommt, wo man mit dem Finger drauf rumwischen kann und.
Oh, jetzt muss ich aber mal ganz kurz reingrätschen. Das erste iPhone kam 2008?
Ja, war 2008. Ja, und ich meine mich zu erinnern, dass wenn 2005, glaube ich, Carsten gesagt, als Gründung von StudiVZ. Ja, aber ich habe nie irgendwo eine Pseudo-Web-Applikation oder andere App für irgendwelche Devices vorher gesehen. Also.
Das ist wohl wahr.
Die einzigen waren Facebook damals.
Ja, auf dem BlackBerry.
Die hat auch schon für BlackBerry und sowas.
Und dann
gut, das war damals ja auch sehr verbreitet.
Ja, und dann auch relativ schnell auch aufs iPhone gekommen sind. Aber die waren tatsächlich zuerst auf dem BlackBerry. Ja, das waren noch Zeiten.
Ich weiß gar nicht, ob ich da schon bei Facebook war.
Good old days.
Hat mich wahrscheinlich nicht wirklich interessiert.
Doch. Ja. Stimmt, du als Early Adapter.
Ich kann das doch sehen in meinen Einstellungen, wann ich
gejoint. Du kannst das in deinem Facebook-Profil sehen, wie lange du Mitglied bist. Ich bin tatsächlich schon auch relativ früh bei Facebook, als Deutscher bei Facebook eingestiegen, was aber einfach daran lag, dass einige Bekannte zu der Zeit damals schon abgehauen sind, ja, nach USA, nach Australien und so weiter. Und die dann einfach um die Ecke kamen damit, ja, hier ist Facebook und mach mal auch Facebook, weil dann können wir kostenlos telefonieren und so. In Kontakt bleiben. Und so kam ich damals zu Facebook.
Also für alle, die es interessiert und die anderen auch, ich bin im November 2007 beigetreten.
Guck mal, auch relativ früh.
Schon.
Wo sehe ich das
denn? Ja.
Das siehst du, wenn du auf über dich gehst und dann beim Steckbrief ganz, ganz unten. Kurz über Details.
Du hast noch einen aktiven Account, Carsten.
Ja.
Was hast denn da die letzten Jahre bitte so gemacht?
Also, ja, Instagram vielleicht nicht. Vielleicht mal hier für den jungen Teilnehmer hier in der Runde. Facebook heißt noch lange nicht, dass man ständig irgendwas über sich selbst extrovertiert äußert. Facebook ist durchaus viel interessanter zu nutzen, indem man einfach nur beobachtet, was die anderen denn so meinen, extrovertiert geäußert interessant zu finden.
Auch bekannt als Stalking?
Na, das würde ich jetzt als übertrieben bezeichnen.
Also ich kenn die Social Media Plattformen da draußen so, dass man sagt, was man macht, egal zu welcher Zeit, egal ob morgens oder abends. Man lässt die Leute Teil an seinem Leben haben. Und deswegen kann ich mir eben gerade nicht vorstellen, warum man noch einen aktiven StudiVZ-Account haben sollte.
Warum man ein zusätzliches Netzwerk, das ist natürlich genau die große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Warum brauche ich noch ein soziales Netzwerk? Das ist aber ähnlich wahrscheinlich.
Warum brauche ich noch einen Streamingdienst?
Warum sind wir alle noch auf WhatsApp und nicht alle schon auf Signal? Ja, Messenger gibt's ja auch wie Sand am Meer und Signal ist wahrscheinlich. Ja, Threema lasse ich das Argument gelten, dass es Geld kostet. Das kann nicht jeder. Aber es gibt ja auch andere, deutlich bessere Messenger als Facebook. Warum geht man nicht rüber? Weil die ganze Blase nicht mit umzieht. So einfach.
So
und wer
aus.
Seit 2007 bei Facebook ist, hat natürlich ganz tolle Freunde dort schon und möchte die auf gar keinen Fall missen.
Und Lukas wollte uns mit seiner Aussage eh nur mitteilen, dass er auch sein Essen fotografiert.
Richtig.
Wenn jemand Captain Story ist auf Instagram, dann Lukas. Dann bin's
ich. Lukas, hau deinen Account raus. Wo findet man dich bei Instagram?
Das kann ich leider nicht kundgeben. Das tut mir leid.
Zukünftig bei Gadgetfunk.
Richtig, genau.
Ja. Würde ich einfach
da
mal
kommt
so
er hier rein, jetzt. Riskiert zack, die dicke Lippen, aber ist zu feige, seinen Instagram-Handle zu sagen. Also ich bin... Nee.
Oh. Hör mal, ich weiß Millionen nicht, von soll. Followern hast du gerade dadurch verprellt. Du hättest viral gehen können. Du hast deine Chance also verpasst.
Wir hätten echt was Großes aus dir machen können, Lukas, aber...
Zug abgefahren.
So, ne.
Wer nicht will, der hat
Ich möchte ja nicht Gott und die Welt da draußen bei mir im Instagram-Account und Facebook-Account sehen, sondern ich möchte ja selektieren, wen ich bei mir haben möchte, wer meine Beiträge sieht, wer mein Essen sieht und wo ich unterwegs bin. Das ist tatsächlich mir wichtig, dass nicht jeder sieht, was ich mache.
Das heißt, du hast ein privates Konto?
Ja, okay. Genau. Genau, also es ist mir tatsächlich wichtig, dass ich auf solchen Plattformen selektieren kann und entscheiden kann, wer sieht, was ich mache. Wer sieht, wem gebe ich einen kleinen Eintritt in mein Privatleben? Das ist mir tatsächlich wichtig und deswegen gehe ich diesen Weg.
Und ein 7.000 Follower, Mann.
Ja, ja.
Ja, aber die 40.000 kommst du auf die Weise nicht so schnell. Das ist...
Understatement ist auch immer nice. Das ist doch gut. Das ist ein ehrenhafter
ja. Ansatz. Ja, es ist ja auch null Wertung. Ich will es ja bloß wissen. Und ja, wir haben ja schon oft drüber geredet. Gerade dieses, okay, also hier im Podcast von Generationenproblemen zu reden, tut mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen weh.
Doch, wir haben gerade eins, Carsten.
Live dabei. Wir nutzen alle die gleiche Hardware und die gleichen Softwaren und die gleichen Tools, aber der Einsatz, die Szenarien sind grundsätzlich unterschiedlich.
Komplett unterschiedlich, ja.
Welche der Gadgetfunk-Hörer sich gewundert haben, warum in der letzten Folge am Ende ein Stück von Heiko und Carsten gefehlt hat. Es lag einfach daran, dass Heiko und Carsten nicht möchten, dass ihr das hört. Einige Hörer haben es gehört, andere haben es nicht gehört. Daran lag das einfach
nur. Ja, aber wir nehmen uns auch raus, unsere Privatsphäre hier zu schützen.
Welche Privatsphäre?
Meine.
Ja, an der Stelle nochmal, wenn da Marian jetzt das Fass aufgemacht hat, sorry von meiner Seite, dass da 5 Minuten fehlen, beziehungsweise Marians Monolog sich vielleicht ein bisschen verwirrt anhört. Es liegt aber nicht an der Verwirrtheit von Marian, sondern eher daran, dass ich die falschen Sound-Snippets oder Stückchen beim Schneiden wohl gelöscht habe und es nicht mitbekommen habe. Von daher sorry nochmal. Also das war nicht aufgrund von Konsum von Alkohol oder irgendwelchen anderen Substanzen zu schulden, dass Marian sich da Bier anhört. Man hört einfach die Gegenparts nicht.
Es ist aber schön, wie schön du mich da verteidigst. Also ja. Ich hätte das ja einfach so stehen gelassen.
Hauptsache die Stelle, wo du Belkans Mutter so beleidigt hast, ist nicht mehr dabei. Da bin ich schon glücklich drüber.
Wo bin ich denn hier gelandet? Perfekt.
In der Selbsthilfegruppe
Gadgetfunk. Bell kann heute ja leider nicht mitmachen. Okay,
für Podcaster ohne Zukunft.
Mal was anderes.
Ja, also.
Bienen.
Ja. Sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz reinspringe. Wie bewerten wir dieses StudiVZ-Ding
jetzt? Unnötig.
Vollkommen für den Sack, oder?
Ganz ehrlich, wird nichts werden. Also ich finde es interessant, aber es wird nichts.
Ich warte, bis Lukas das mal einen Monat getestet hat und höre mir dann den.
Bin ich ja der Testhase.
Ja, du bist doch der Einzige, der hier.
Wenn wir uns da anmelden, fallen wir da durch.
Ich versuche den Check zu haben, ja. Kann ich gerne mal für euch testen, ich gebe ein Feedback.
Ja.
Das ist sehr schön. Wir freuen uns auf die Stimme der Jugend zum Thema StudiVZ 2.0.
Und Lukas und seine 2 anderen Leute dort. Ich glaube nicht, dass das sowas wird. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile so festgefahren auf ihre Plattformen, dass da eine zusätzliche überhaupt keinen Platz hat.
Sehr schwierig, da dazwischen zu kretschen, meine Meinung auch, ja.
Ja, das ist da die Frage.
Würde mich auch wundern, wenn da ein Different Shader wäre.
Nee, alles gut. Ich weiß auch nicht, ob sie da einen Wettbewerb aufmachen wollen oder halt einfach einen zusätzlichen Dienst anbieten möchten, aber genau was Heiko gerade gesagt hat, da brauchst du dann halt ein USB.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die Kollegen, die da dahinter stecken, denken, dass es halt einigermaßen so easy wie damals lief. Damals hatten sie
damals
halt
sind sie pleite gegangen, Digga.
Die sind an den Start gekommen und direkt pleite gegangen? Das glaube ich nicht.
Nee, die haben schon zwei, drei Jahre gehalten.
Die haben das Momentum verpasst.
Aber dann waren sie pleite.
Die haben das Momentum verpasst.
Ja gut, man muss aber auch verstehen im Hintergrund, warum sind die überhaupt pleite gegangen? Ne? Die sind pleite gegangen, weil die Geldgeber abgezogen sind. Ne? Das ist, das können wir später
haben die bestimmt gemacht, weil das
große Geschäftsmodell so Facebook explodiert damals, Twitter explodiert. Und dann hat die Plattform einfach keine Daseinsberechtigung mehr gehabt. Punkt.
Die hätte sich auch ihre Daseinsberechtigung erhalten können, gerade im Hintergrund von wir sind deutsch und bla bla bla, gerade in der Datenschutzthematik und so weiter, die hätten sich.
Ja, das damals Datenschutz.
Ja, das war auch schon in Diskussion zu der Zeit, als
ja, Facebook da gingen aber auch schon die ersten Bilder meiner Ex-Freundin rum und sowas, da hatten die immer wieder ihre Skandälchen. Da erinnere ich mich noch. Da gab es dann die ganz begehrten Gruppen, wo, ne?
Ja.
Also DSGVO-konform war das damals nicht. Und das könnte vielleicht der Stempel sein, den sie halt hart draufdrücken. Und alles Server in Deutschland, bla bla bla.
Aber ja, den Zug haben sie damals aber schon verpasst, Heiko. Weißt du, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Müssen wir mal gucken. Ja, übel sie.
Vielleicht,
aber auf jeden Fall interessant.
Abschließend zu dem StudiVZ-Thema. Wenn ich mich informiere und hier und da ein paar Anzeigen mir anschaue, bekomme ich direkt eine Werbung von Facebook. Also ich möchte mich über das Thema informieren und bekomme direkt einen Facebook-Banner eingeblendet. Das heißt, glaube ich, schon alles. Also
da hat jemand seinen Job gemacht bei Apple.
Also die Jungs von Facebook wissen, wie Werbung funktioniert. Also definitiv.
Definitiv,
ja. Ja, wobei, wenn du, vielleicht musst du nur VZ-Netzwerk googeln, Lukas, weil StudiVZ ist ja schon lange verschlagwortet. Das Neue ist ja VZ. Aber tatsächlich ist in dem Spiegelartikel, den ich hier dazu gerade aufhabe, auch kein Hinweis auf die Inhaber respektive Geldgeber. Aber sie brüsten sich mit Datenschutz. Wir lesen keine Nachrichten mit, heißt es im Werbevideo. Wir verfolgen auch nicht, was du auf anderen Seiten machst, was zum Beispiel Facebook tut und so weiter. Da wollen sie sich anscheinend ein bisschen gegenüber den Platzhirschen abgrenzen.
Also doch das Datenschutz. Aber gut, okay, lassen wir uns einfach überraschen.
Ja. Ich teste und gebe Feedback, Menno.
Ja, so machen wir das. Und wahrscheinlich hören wir eh nie wieder was davon. Lass uns weiter gruscheln.
Mit Bienen.
Okay, cool. Weiter gruscheln. Bienchen gruscheln. Ihr habt mitbekommen, da draußen geht so eine harte Grippe um. Und jetzt die Kardinalfrage, was kann Corona damit zu tun haben, dass die Apfelernte nicht mehr funktioniert? Ich gebe einen Tipp. Es hat was mit der Reisebereitschaft von Bienen zu tun.
Also Bienen sind nicht bereit zu reisen.
Reisewarnung?
Okay, Bienen wären grundsätzlich bereit, aber kriegen kein Bahnticket.
Haben die auch Ausgangssperren?
Nein, es ist tatsächlich so, also da verlinken wir auch einen Artikel, über den ich gestolpert bin, ein bisschen abseits der klassischen Gadget-Funk-Themen, aber ich fand es super, super spannend. Durch Corona gibt es natürlich auch viel weniger Transportverkehr, Lastwagen und alle möglichen Transportmittel, Flugzeuge auch nicht viel. Und was mir nicht so ganz klar war, ist, dass jedes Jahr, wie heißen die, es ist ein Bienenvolk. Es werden Tausende, Millionen von Bienenvölker durch die ganze Weltgeschichte transportiert, um in landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort ihren Bienendienst verrichten zu können. Also ich bin immer davon ausgegangen, Bienen sind halt da in der Gegend und dann kommt der Imker und stellt noch 2, 3 Völker daneben und dann geht das Ding seinen Lauf. Aber anscheinend ist unser Ökosystem schon so just in time optimiert, dass selbst Bienenvölker von Australien nach USA transportiert und geliefert werden müssen. Und durch Corona ist der Transportverkehr jetzt eben stark eingeschränkt und deshalb können Bienen gerade nicht reisen. Und das mag einen riesen Impact auf die Landwirtschaft ganz, ganz viele Orte. Also in Europa weniger, aber ich kann sagen, China.
Also man muss dazu sagen, dass das thematisch, ne, das ist eher ein amerikanisches Thema, weil die
und Asien.
Und Asien, genau, weil die es halt echt nicht hinkriegen, vor Ort sich selber da entsprechend. Wir in Europa, wir sind da relativ gut dabei, bis auf Griechenland, weil die dürfen ja keine größeren Distanzen überbrücken. Die haben also auch ein paar Probleme. Aber hier in Deutschland darfst du deine Bienenvölker noch von A nach B bringen, problemlos. Innerhalb Deutschlands, genau.
Aber was mich eben überrascht hat an dem ganzen Ding, ist, dass die Völker so durch die Gegend geschubst werden. Dass es da so einen Bienenvolkhandelmarkt gibt.
Habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Ja,
wenn du dir mal vor Augen hältst, wie groß, also wenn wir Nordamerika nehmen, wie groß diese Obstplantagen da so generell mal sind. Ja, und was das sind ja Monokulturen bis zum Horizont. Und dass da halt kein normales Bienenvolk den Job übernimmt, 1 Million Bäumchen.
Dann sollen sie eine Königin ausstoßen und die holt dann.
Ja, aber die. It's Glyphosat-Land, ja.
Du weißt, du hast die alles also, so um sich. Wenn du da kein Bienenvolk hinkarst, dann sind da ja gar keine, weil die das normalerweise alles tot machen. Ja.
Zum Schutz der Monokultur. Ja.
Deshalb müssen sie jedes Jahr Bienenvölker nachbessern. Das ist doch pervers, Leute.
Ja, das ist grotesk, natürlich.
Das ist pervers.
Das ist kommerzieller Obstanbau. Und ich weiß nicht, wer der ein oder andere war, vielleicht schon mal in diesem Kalifornien gewesen und ist da mal ins Orange County gefahren Und dann weißt du, warum Orange County Orange County heißt.
Ja, noch.
Weil da einfach nur
Jetzt haben sie bald weder Wasser noch Bienen dort.
Ja, dann ist rum. Ne? Aber das ist bis zum Horizont nur Orangenbäume. Oder Mandelbäume. Mandelsträucher.
Marzipan. Aber
alles nur mega Monokultur.
Ich glaube, Avocados können sie auch ganz gut.
Ja, die sind auch Gott sei Dank nicht so wasserintensiv.
Sind sie nicht?
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Unvorstellbar, diese Dimensionen.
Ich will nicht wieder in den Anfang fallen. Ja, es ist, also jede große Bauernhof oder Farm hier in Deutschland ist Kindergarten gegen die Dimensionen da drüben. Mhm. Und das von daher, wenn ich das Bild in dem Artikel, den du verlinkt hast, Carsten, wenn ich das sehe, oder als ich das Bild gesehen habe, war mir, okay, da ist mir wie Schuppen von Augen gefallen. Ja, da wächst ja sonst nichts außer der Kommerzfrucht. Ja? Und wie sollen da Bienen überleben? Oder andere Tiere?
Naja, sie das überleben, sie scheinen ja auf jeden Fall eine Saison zu überleben, aber danach ist halt.
Ja, die werden ja wieder.
Wollte ich gerade sagen, die überleben schon länger, weil die wieder weggebracht werden und dann, ne, aber das ist.
Bevor der Kürbissaat
also früher kommt. Steht das in dem Artikel, habe ich das überlesen? Ich dachte, die werden nur hingekarrt.
Ich habe es gar nicht gelesen.
Ich weiß nicht, ob es im Artikel steht,
ich
weiß
aber, wie es
abläuft. Also es ist
mit Sicherheit sind das Auftragsbienen, ja, Wanderbienenarbeiter.
Bienenwanderarbeiter.
Richtig. Aber dass da halt ein wie soll ich sagen, eine Branche existiert, die da heißt, wir bringen Bienen auf deine Großplantage, um alles zu bestäuben, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, das ist verrückt.
Also hier in Deutschland wird das ja auch eingesetzt, ne, auf Obstplantagen und so weiter, dass da Imker Bienen hinbringen und so weiter und so fort, aber lange nicht in so einem Maß, ne. In Asien, wo das ja richtig problematisch ist, versuchen sie ja schon irgendwie seit 2 Jahren oder so künstlich zu bestäuben, die Pflanzen. Also
mit Roboterbienen. Bienendrohnen.
Vielleicht sollten sie Fledermäuse nehmen.
Ja, aber da sieht man doch mal wieder, an welchen Ecken und Kanten dieses Virus seine Auswirkungen breitlegt, ne?
Ja, oder um es anders zu formulieren, Corona zeigt auf, was für Verflechtungen in allen möglichen Wirtschaftsbereichen es gibt.
Ja.
Und was da einfach falsch läuft oder gelaufen ist.
Ja.
Das ist
das. Und Heiko auch zukünftig falsch laufen wird.
Harte Hypothese, der Aha-Effekt wird nicht lange anhalten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, aber wenn du erstmal eine Erntesaison komplett in Sand setzt, wegen Bienenmangel, ich weiß nicht, ob du dann im Jahr drauf einfach wieder Bienen holen kannst und so weitermachen wie 2 Jahre vorher. Also jetzt nur bei den Bienen bleibend.
I don't know. Ja, du, vollkommen richtig. Das ist crazy. Das ist echt crazy. Ja, jetzt überleg dir mal, kriegst die Meldung, deine Bienen stehen irgendwo im Stau oder an der Grenze zu Polen. Die
kommen nicht
oder,
durch den Zoll.
Zu Rumänien oder was auch immer. Und kommen nicht durch den Zoll. Und come on, meine Ernte. Aber hey, scheiß dir auf die Ernte am Ende vom Tag, wenn du keine Erntehelfer hast, die sie einbringen können.
Dann kann man
da schließt
immer
sich
noch nächste Problem. In den Karpaten ein paar Flieger chartern. Ja. Eigentlich schönes Thema, aber irgendwo dann doch ein bisschen traurig und befremdlich. Aber mich hat auf jeden Fall diese ganze, genau, Lukas, du hast gesagt, Komplexität und die Zusammenhänge der Wirtschaftszweige fasziniert. Und ich finde ja Bienen gut. Ich mag Bienen.
Die Bienen sind wichtig und super. Ich glaube, die deutschen Bienen sind eh hart bedroht von irgendwelchen Krankheiten, Pilzen und irgendwelchen Idioten.
Es setzt sich irgendeine asiatische Hornisse wohl fest. Ja. Die muss auch ziemlich böse sein. Das
auch, aber dann kommen noch so dumme Deutsche oder dumme Einwohner dieses Landes, die einfach mutwillig Bienenvölker töten und kaputt machen.
Wieso?
Ja, genau, wieso? Das sind genauso kranke Leute, die irgendwelchen Pferden auf irgendwelchen Koppeln was antun wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Was da schiefgelaufen ist, wie oft da jemand vom Wickeltisch gefallen ist als Kind. Aber das ist, das hat mir ein Bienenvolk irgendwo am Waldrand getan, wo 3 Kilometer im Umkreis nichts ist, was gestört werden könnte von den Bienen. Und dann kommt der Imker da morgens hin und sieht, also tot, mit heißem Wasser übergossen, keine Ahnung, was zerstört. Creepy.
Unglaublich. Die haben zu viel, die haben zu viel Verschwörungstheorie-Videos vom Kopfverlag geguckt und sich beim Aluhutfalten verfaltet und dann wussten sie nicht mehr, wohin mit ihrem Frust.
Die sind von 5G gegrillt worden mit dem Aluhut. Ja,
genau.
Ja, traurige Geschichte, dass generell Menschen gegen Tiere so vorgehen, egal ob es Bienen, Pferd oder whatever ist, geht gar nicht. Er hat Fledermaus gesagt. Hier ist Fledermausland. Wo ist mein Friedenklatscher? right. Wenn man drüber nachdenkt, das ist logisch mit den Bienen. Aber bewusst ist das, glaube ich, so auf niemanden. Du hast vollkommen recht, Carsten. Da macht man sich keine Gedanken so im normalen Alltag, ne?
Ja.
Verrückt. Verrückt. Aber okay, lass uns die negativ behafteten Themen.
Ja, wir können umgehen. Noch kurz beim Reisen bleiben, weil du bist ja auch zum Beispiel, Heiko, ein großer Autofahrer. Und du musst jetzt seit 3 Tagen noch mehr aufpassen als ohnehin schon, gell? Aber wir alle. Es gibt einen neuen Bußgeldstrafenkatalog. Was soll ich sagen?
Nein. Mhm. Ich habe ja bei meiner Vorstellung auch erwähnt, dass ich leidenschaftlicher Motorradfahrer bin. Glaubt mir, Männer, das schmerzt. Das schmerzt.
Junge, du hast dein Nummernschild doch so hoch gebogen, das kann doch eh keiner fotografieren.
Erwischt.
Ja.
Nein, war ein Spaß. Der Lukas ist ein ganz, 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 ganz guter Fahrer, habe ich gehört.
Ja. Der aber auch gern mal ein bisschen mehr am Gas anhängt. Also sowas, ja, ist tatsächlich für mich als Motorradfahrer und auch als Autofahrer schwierig einzuordnen. 21 km/h, zu schnell, Fahrverbot, schaut man einmal nicht auf den Tacho.
Das schmerzt.
Wollen wir vielleicht mal kurz durch die Neuerungen durchhoppeln?
Also ganz kurz, bevor wir durch die Neuerung durchhoppeln, weil ich das gerade mit den 21 km/h. Alter, 21 km/h zu schnell. Wer das nicht merkt beim Fahren, tut mir leid. Schild übersehen mag ich noch akzeptieren. Aber den Unterschied zwischen 70 und 90, den merkt jeder.
Jein. Jein. Sag ich ja aus persönlicher Erfahrung, jein.
Wenn du Marian, ständig ein anderes Auto fährst, mag das okay sein, weil du bist dann nicht gewohnt, wie das die Geschwindigkeit in dem Auto wirkt. Das habe ich gerade immer dann gemerkt, wenn ich viel unterschiedliche Fahrzeuge gefahren bin. Ne? Du fährst einen großen BMW, in jedem Auto fühlt sich die Geschwindigkeit anders an. Da mag ich das noch gelten lassen. Aber wenn du immer mit dem gleichen Auto unterwegs bist, dann gewöhnst du dich daran.
Wenn du nicht abgelenkt bist, gebe ich dir da 100% recht.
Ja, das kannst du.
Nur telefonieren im Auto war für mich, ich habe mehr Punkte beim Telefonieren im Auto gesammelt, ja, als meine Frau auf ihrer Payback-Karte.
Ja. Aber genau das ist doch der Punkt. Telefonieren lenkt ab. So. Und das war ja auch vorher schon so. Wenn telefonieren im Auto, was hast du bezahlt? Hast du bezahlt, dass du zu schnell gefahren bist?
Nein, oder
hast
mit
du bezahlt,
selbst mit Freisprecheinrichtung. Selbst mit Freisprecheinrichtung. Und der härteste Fall, wo ich dann auch 4 Wochen Fahrverbot hatte, war Rückweg von Berlin nach Mainz. Und die Autobahn kurz nach Berlin ist immer mal so 130 freigegeben. 130 freigegeben. Und ich habe beim Telefonieren das 130-Schild nicht mitbekommen. Ansonsten wäre ich nicht on purpose mit 155 da drüber gekarrt, ja. Mhm. Aber du kriegst halt, also ich habe es in dem Moment nicht mitbekommen. Und das ist echt eine Telefonieren ist eine krasse Ablenkung, auch wenn du eine Freisprecheinrichtung hast. Da musst du nicht mal das Telefon im Ohr haben. Aber du nimmst klar den fließenden Verkehr wahr, aber wenn du das Schild einmal nicht mitkriegst und fährst halt deinen Stiefel weiter, dann bist du halt reif.
Ja.
Also Marian, ich verstehe dich, wenn du sagst, 20 km/h zu schnell, sollte man merken. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass das schnell gehen kann. Sei es durch Ablenkung von einem Telefonat, sei es durch Übersehen vom Schild, es geht einfach schnell. diese Geschwindigkeit zu überschreiten.
Ja, ja, aber das ist auch, glaube ich, die Intention. Kinder, die Diskussion ist geil, aber wir haben immer noch nicht gesagt, worum es geht. Also jetzt hier Schnelldurchlauf.
Ja, hau mal raus, die Top 10.
Mindestabstand zu Radfahrern ist jetzt gesetzlich festgelegt.
Oh, sehr gut.
Innerorts mindestens 1,5 Meter, außerorts mindestens 2 Meter auf Radfahrer. LKWs müssen beim Rechtsabbiegen aufpassen.
Schrittgeschwindigkeit.
Ja, sonst teurer als vorher. Parken an Kreuzungen mit Radweg ist nicht mehr, was heißt, das war noch nie erlaubt, aber der Mindestabstand ist jetzt auf 8 Meter aufgebohrt worden.
Ja, 5 oder 8 Meter, okay, das ist ja
klar. Rettungsgassen,
wir waren bei 3.
Wir waren bei 5 vorher.
5?
Oh, Rettungsgassen
5 an Kreuzungen
sind zwingend und so zu bilden. Das ist auch was ich, glaube ich, noch nie gesehen habe, dass ich...
Oh doch, in der letzten Zeit wird es immer besser und ich habe viel im Stau gestanden.
Mhm. Das weißt du. Ja, es wird in dem Moment, wo hinten ein Licht auftaucht, wird es besser. Nee, aber das automatisch im Stau...
Muss ich dir widersprechen? Nee,
also wirklich die Disziplin, das muss ich auch feststellen, die Disziplin wird...
Ihr habt mehr Auto als ich. Aber ich
sag, was auch passiert ist in letzter Zeit, trotz der verbesserten Disziplin, gab es immer wieder so diese vereinzelten Sonderausreißer. Das Krasseste, was mir jetzt passiert ist, wirklich vor gar nicht allzu langer Zeit, ist jemand, der quasi in entgegengesetzter Richtung durch die gebildete Rettungsgasse zur Ausfahrt, die 200 Meter zurücklag, zurückgefahren ist.
Oh, Gott.
Also das ist
sowas habe ich, also ich habe schon viel gesehen,
das noch nicht. Also das ist nicht bloß gemeingefährlich, das ist das sowas hätte man meiner Meinung nach ist sowas eigentlich schon eine Straftat. Aber das ist
also nicht im Rückwärtsgang zurück, sondern er hat gedreht und ist vorwärts
durch die Rettungsgasse.
Das ist frech.
Da gibt's einen Applaus für.
Nee, kein Applaus. Das ist einfach
unglaublich.
Ja, geht gar nicht. Parken auf Geh- und Radwegen. Oh, das ist einer meiner Favorites. Halten in zweiter Reihe wird es mit 55 anstatt 20 Euro geahndet. Finde ich sehr gut. Okay.
Vor allem für die Städte und Großstädte. Ja.
Wobei man hier gerade mit dem Halten auf Radwegen und so weiter, also man muss hier verstehen, ne, dass so ein, bevor jetzt irgendeiner so einen Paketdienst wieder anhaut, der da den Radweg freilässt und dann ja vermeintlich in zweiter Reihe steht, der darf das. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, Leute, der darf das. Das ist korrekt so. Der darf nicht auf dem Radweg stehen, der muss mitten auf der Straße stehen. Punkt, Ende, aus. Und gut, dann kann der ein- und ausfahren.
Bei Lieferdiensten sind wir uns alle einig, dass sie ja nicht die ärmsten Säue sind, aber dass die schon genug zu schaffen haben. Und dass da.
Nein, ich glaube, das
richtet sich
wirklich an die SUVs, die da mal schnell in die Apotheke rappeln wollen, in zweiter Reihe stehen bleiben. Und haben wir auch schon öfter hier thematisiert, diese Ich-Bezogenheit, ich will hier parken, mir ist wurscht, ob da hinter einer durchkommt oder nicht. Das ist einfach eine Unart und der wird jetzt hier ein bisschen entgegengewirkt. Finde ich gut.
Ja, das 55 Euro tut schon wesentlich. Ja. Mehr wie im Portemonnaie als ein 20. So, allein vom
Wer anderen die Vorfahrt nimmt, wird jetzt härter sanktioniert. Vorschriftsmäßige Nutzung von Gehwegen, Radwegen, bla 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 auf der linken Seite wird teurer. Was haben wir hier noch? Autoposing wird teurer. Das gefällt mir auch sehr gut. Wer unnötig hin und her fährt und dabei Menschen mit Lärm und Abgas belästigt, zahlt bis zu 100 Euro. Richtig so.
Das ist einer der unsinnigsten Straßenverkehrsordnungsparagraphen, die wir jemals haben, weil es ist super, super schwer nachzuvollziehen und super schwer
zu wer postet und wer nicht, aber für den Fall, ich glaube, es geht einfach darum, eine Handhabe zu haben. Für den Fall, dass einer auffällig wird, hat man die Möglichkeit, ihn zu sanktionieren und das.
Ich glaube, die Großstädte tun da schon massiv viel momentan gegen die das Autoposing.
Ja, allerdings
kontrollieren massiv viel.
Ja, allerdings nicht auf der herkömmlichen Straßenverkehrsordnungsgegebenheit, sondern zu 90% durch Kontrolle der Fahrzeuge und die Fahrzeuge, die da so rumposen, sind zu 90% leider auch nicht der Straßenverkehrszulassungsordnung genehm. Also die tatsächlichen Mittel, die da...
Das wundert mich.
Das wundert dich, ja. Ne, ist dann halt entsprechend, was ist denn das für ein Auspuff? Der hat aber keine Zulassung, dann wirst du doch mal rausgezogen. Ne? Also das Auto ist
ja die fiese E-Nummer, die wir da oft übersehen beim klappen Auspuff einbauen.
Ja, ne? Also es gibt ja zugelassene Sachen, aber die sind halt nicht so laut, ne? Die sind halt nicht geil, ne?
Ja, von daher highly appreciate der Autoposer Scheiß. Ja. Nächstes.
Carsten? Ihr seid schon fertig.
Carsten? Ja, na klar, Alter. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu dem ganzen Thema.
Ja, frag mal.
Weiß denn jemand von euch, warum das jetzt alles überhaupt verschärft wurde? Gab es denn irgendwie irgendwelche Statistiken, die belegen, okay, so kommen wir in Deutschland nicht weiter?
Und die Statistiken sagen eigentlich, dass die Verkehrsunfälle rückläufig sind.
Ja, darum geht's auch gar nicht. Also das Ding ist deutlich älter, diese ganze Thematik, und führt eigentlich darauf zurück, dass vor Jahren, also vor 5, 8 Jahren schon diskutiert wurde, dass Deutschland ein Autotourismusland ist. Das heißt also, wenn ich schnell fahren möchte als Schweizer oder als Holländer oder so, dann fahre ich mal eben nach Deutschland rüber. Da geht die ganze Diskussion her, weil wir reden hier über 20 km/h zu schnell. Fahr mal in Holland 5 km/h zu schnell. Fahr mal in der Schweiz, 3 km/h zu schnell.
Österreich.
Ne? Österreich.
Österreich ist noch moderat geht gegen noch, Schweiz.
Genau. Aber Schweiz ist 3 km/h. Fahr mal 3 km/h zu schnell in der Schweiz. Und wir reden hier über 20 km/h. Ne?
Und wir reden über 50 Euro anstatt 20.
Ja,
mach genau. Das mal in der Schweiz.
Ne, das ist bis mal eben 300 Euro los.
Ich glaube, wir sind immer noch, obwohl wir jetzt diese geupdateten Strafenkataloge haben, sind wir, glaube ich, immer noch im Gegensatz zu diesen Ländern einigermaßen human unterwegs, ne?
Eben, genau, das ist der Punkt. Es geht,
was den monetären Aspekt angeht, aber was natürlich für uns Bewohner dieses schönen Landes zum Problem werden könnte, ist diese Punkteregelung und die MPU, die vielleicht dann irgendwann mal hinten dran steht, wenn du dich wirklich benimmst wie eine Wildsau auf der Straße. Und das ist ja das, was all die Schweizer, Holländer, Luxemburger und all die anderen Menschen, die durch unser Land durchfahren, eben nicht belastet.
Am Ende ja, das Tag, stimmt nicht ganz, ist, Heiko. Dazu,
die Fahrverbots-Punkteregelung.
Dazu gibt's,
am Ende vom Tag können sie sich freikaufen.
Nein, das geht nicht mehr. Dazu gibt's nämlich ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der zwar in einem anderen Zusammenhang gesprochen wurde, aber Fakt ist, kommt so ein Holländer und fährt hier 3-mal zu schnell, dann wird der Erlaubnis entzogen. Und auch ein Holländer kann aufgefordert werden, bevor der in Deutschland wieder Auto fahren darf, eine MPU abzulegen. Oder er muss 5 Jahre warten.
Ah, okay. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass sie schon durch ist. Ich dachte immer noch, die können sich freikaufen. Dann gleiches Recht für alle am Ende vom Tag. Das ist okay.
Genau. Ja. Also da hat sich nämlich auch was getan und ich denke mal, auch das wird der Auslöser gewesen sein, weil dieses Urteil ist jetzt noch nicht so lange her, das war glaube ich Ende letzten Jahres, November, Dezember oder so. Ich denke mal, das wird auch dann jetzt der endgültige Punkt gewesen sein, diese Novelle jetzt dann durchzubringen.
Alright. Ja, ich habe schon viel Bußgeld und viel Lehrgeld bezahlt bei der ganzen Geschichte und bin schon den einen oder anderen Monat auch schon mal gelaufen, beziehungsweise nicht Auto gefahren. Es hat eine sehr heilende Wirkung gehabt am Ende vom Tag. Und trotzdem passiert es gestern. Gestern ist mir wieder passiert. Nee. Vom Rewe runtergefahren auf die Hauptstraße, hast 30. Und das Gas reicht angetitscht, es fahren 40. Und ich sehe nur Blitz, den roten Blitz aus irgendeinem geparkten Kombi und denke mir, nein.
Ja, gut.
Da passiert jetzt nicht viel, ja. Aber
wenn
es
da
ist halt
überhaupt
so,
was passiert, halt wenn du auf so dem Tacho 40 hattest, ne, dann kannst du da mal locker, ja, bei einem Audi kannst du locker.
Kannst 3 km/h nochmal abziehen, das ist alles okay, aber es
ja, nicht bloß die 3 km/h Toleranz. Du kannst von deinem Tachowert schon mal bei einem Audi, wenn du mit dem Audi 40 fährst, fährst du echte 35.
Genau. Und abzüglich, dann nochmal Toleranz weg.
Abzüglich 3 km/h Toleranz.
Auf jeden Fall hat es den Blitzer getriggert und
wenn
mich
die bei
furchtbar geärgert.
Und wenn du einen Bußgeldbescheid kriegst mit echten gemessenen 32, ne, oder ein Ordnungsgeld mit echten gemessenen 32, da gibt's auch ein Urteil, da musst du mal nachgucken. 2 km/h kann man nicht wirklich als Ordnungswidrigkeit werten. Sowas muss eigentlich fallen gelassen werden.
Ja, okay. Wenn ich Bock habe, mich zu streiten, dann mache ich das. Aber was mir da bei dem Thema gerade einfällt, Carsten, gibt es zum Thema Abstandsregelungen und Abstandsmessungen irgendein Update?
Nope.
Weißt nicht, dass ich wüsste.
Nein. Das wurde ja verschärft.
Weil das ist ja eh schon
fies. Genau, und das hart, wurde ja verschärft bei der letzten Novelle, das Thema Abstand. Und ich denke, das Thema Abstand, das ist wirklich gut geregelt und das ist schon sehr, sehr teuer und Fahrverbot gilt da ganz schnell, wenn du mal ein bisschen nicht aufpasst. Und da ist auch wieder die Aufmerksamkeit, ne? Häufig passieren solche Abstandsverstöße einfach auch, wenn man nicht aufmerksam ist, ne?
Ja, es geht immer um aufmerksam. Ich glaube, die größte Falle ist tatsächlich, gerade bei Strecken, die man kennt, verkehrsberuhigte Zonen. Also ich bin ja heute nach München gefahren, das ist echt übel. Da ist die Hälfte der Strecke ist 120, 80 Baustelle. Und da geht's halt ganz, ganz schnell. Dass du in dem Schilderwust mal eins übersiehst. Also mir ist es heute andersrum gegangen. Ich bin dann immer noch mit meinen 80 gezuckelt und habe festgestellt, oh, ich dürfte schon wieder 120. Aber ja, und da habe ich jetzt nicht telefoniert und gar nichts, aber ja.
Wie ich auch schon erwähnt habe, es passiert einfach schnell.
Ja.
Ja. Wenn du zu schnell bist, bist du zu schnell.
Genau. Dann passiert das schnell. Schon wieder ein Wortspiel.
Oh mein Gott. Nein, das ist diese Ablenkung und vielleicht abschließend ja mich auch selbst an den Pranger zu stellen. Bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Wenn du auf der Autobahn fährst, längere Strecke und du telefonierst, ein bisschen intensiver oder ein bisschen intensiveres Gespräch vielleicht. Klar, du kommst durch, das läuft, da passiert nichts. Aber nach einer halben Stunde Telefonat ist mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich dachte, wo bin ich jetzt eigentlich? Ja. Also auf der Autobahn, klar. Aber bin ich jetzt vor Pforzheim oder schon in Karlsruhe? Also das ist vollkommen schräg. Wo ich mir denke, wie bin ich denn die letzte halbe Stunde?
Ja, aber man hat ja auch durch die ganze Elektronik, die wird ja sehr, sehr viel abgenommen. Und im Zweifel schreit der Navi hier abbiegen. Das gab es vor 15 Jahren.
Ja, da verlässt man sich ja in solchen Momenten dann ja auch drauf. Aber genau das ist ja die ganze Gefahr hinter der ganzen Geschichte. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich mittlerweile, wenn ich am Autofahren bin und es kommt ein Anruf, ich gehe zwar dran, aber ich wirke den ab. Du, pass auf, ich bin unterwegs, ich rufe dich dann und dann wieder an. Punkt, Ende aus. Ich telefoniere nicht mehr im Auto. Ich mach's einfach nicht mehr, weil wie Heiko gerade sagte, also so ein Schreckmoment hatte ich tatsächlich, als ich von Aachen zurückgefahren bin vor anderthalb Jahren oder so, ist das jetzt schon wieder her, fahr von Aachen zurück, fahr Autobahn und das ist eine Strecke, die fahre ich immer. Ne? Und ich fahre und ich habe gesprochen und wir haben was besprochen und noch was geklärt und ich musste ein bisschen nachdenken dabei und so weiter und so fort und ich fahre und fahre und fahre und guck so auf den Tacho, 150, also die Stelle kennst du doch, warte mal, also hier ist 100 und hier kommt gleich ein Blitzer. Und das war so ein absoluter Schreck- und Aufmerksamkeitsmoment. Ich war sowas von hellwach in dem Moment. Ich nur noch in die Eisen und es waren, glaube ich, echt nur noch so 150, 200 Meter bis zu dem Blitzer. Das hat mich so geschockt, dass ich seitdem tatsächlich diese Geschichte telefonieren am Steuer, auch mit Freisprecheinrichtung, mache ich nicht mehr. Es kann alles warten, bis ich zurückrufe. Und wenn es wirklich wichtig ist, kann ich mir einen Parkplatz suchen, da in Ruhe telefonieren. Dann kann ich sogar das Notebook dabei aufklappen und gucken und noch was eintippern und mir Notizen machen. Aber ich mach's nicht mehr. Ich telefoniere nicht mehr während der Fahrt, um irgendwas zu klären.
So, sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Und ich mache mich da auch wahrscheinlich unbeliebt bei euch. Aber unsere weiblichen Zuhörer würden jetzt sagen, dass wir mal wieder nicht multitaskingfähig sind.
Haben sie unter Umständen vielleicht auch recht, aber dann den weiblichen Begleitern, die das halt wirklich hinkriegen, es mag vielleicht welche geben und die
sollen erstmal einparken.
Und die meinen,
no offense.
Die meinen, die es hinkriegen, es gibt so tolle Reaktionstestgeschichten, wo man das ausprobieren kann. Bietet der ADAC an, bietet auch andere Autoclubs an und dann telefoniert doch mal mit eurer Freundin, setzt euch in diesen Reaktionstestgedöns, macht den gleichen Test nochmal ohne Telefon und dann seht ihr, welche Auswirkungen das hat oder nicht hat. Punkt.
Ja, das ist vollkommen richtig. Alright. Was mir echt geholfen hat, muss ich sagen, weil ich telefoniere echt viel beim Fahren, weil ich auch viel lange Strecken fahre und manchmal muss man einfach mit Leuten reden. Tempomat, ja, mit Abstandsregelung, hilft schon mal extrem.
Sind wir wieder bei der Technologie, ja.
Ja, und seit ich diese Schildererkennungsgeschichte da im Head-Up-Display habe, habe ich auch auf der Autobahn keinen Tempoverstoß mehr gehabt seit einem Dreivierteljahr. Nichts mehr passiert, finde ich höchst angenehm. Ja, das ist natürlich gestern passiert, das war doof. Aber wenn ich telefoniere, dann mittlerweile auch nicht wie früher linke Spur und Vollgas, sondern rechte Spur, Tempomat, hier den LKW, da pausiert nichts und wenn der LKW bremst, bremst die Karre mit ab. Alles gut.
Aber das ist halt auch wirklich das Ding, wenn du die Technik und dich auf die Technik verlässt und so weiter, dann mag das alles irgendwo gehen, aber du kannst nicht von dir glauben oder davon ausgehen, ich natürlich kriege ich das hin. Ja, und das ist,
nein, um Gottes Willen,
das ist, glaube ich, das Gefährliche daran. Ja.
Aber weißt du, was das der größte Nachteil dieser Tempoerkennungskamera ist, Heiko? Die erkennt nur die Schilder, aber keine Zusatzinfos. Also es ist, wie häufig gibt es das Tempo 120
bis 14 Uhr?
Richtig. Und dann sagt er dir 120.
Stopp. Ja. Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit in einen neuen BMW 5er gefahren. Der hat das sauber gemacht.
Ja, dann ist der halt one step ahead. Aber sehr, sehr viele dieser Kameras erkennen eben bloß das Schild. Ich meine, es hat ja eh keine Auswirkung, weil er steigt ja nicht in die Eisen oder beschleunigt nicht. Sondern es geht halt einfach ein Lamperl an und das sagt hier, hast du freie Fahrt oder hier hast du Tempobeschränkung 120. Aber halt auf einer Strecke, wo zwischen 10 Uhr nachts und 6 Uhr früh Tempo 120 gilt, ist es halt tagsüber dann eine Fehlinformation.
Ja, und so schlau ist mein Auto auch nicht, dass es die Verbindung herstellt zwischen Schildererkennung 120 und eingestellter Geschwindigkeit im Tempomat.
Nee, das dürfen sie irgendwie, glaube ich, auch gar nicht, weil das dann schon wieder...
Ja, das ist auch gut so, aber das heißt halt, du musst dann hast du halt dein Augenmerk nicht mehr auf der Straße, sondern auf der Display-Anzeige. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist.
Aber er hat doch gesagt, er hat ein Head-Up-Display, das heißt, er hat doch so ein...
Nein, im Head-Up-Display, Carsten, das ist war für mich auch vollkommen neue Erfahrung, hast du es halt einfach im Prickfeld. Okay. Also guckst raus auf die Straße und hast halt die rudimentären Key-Facts deines Autos dann da mit drin, inklusive Geschwindigkeit und
aber es ist halt trotzdem eine andere Augenfokussierung, wenn du auf ist ja auch wurscht. Also Technologie ist geil, darum machen wir auch den Podcast, aber es ist halt ganz sicher nichts, auf das man sich ausschließlich verlassen sollte. Also aus der Aussage
von Carsten höre ich raus, dass er noch nie ein Fahrzeug mit Head-Up-Display gefahren ist.
Doch, bin ich. Aber
weil tatsächlich die modernen Head-Up-Displays, das ist schon echt mega interessant und ich muss es auch echt jetzt mal so sagen, es ist unglaublich, wie wenig man woanders hinschaut bei den modernen Head-Up-Displays. Du bist eigentlich wirklich mit den Augen die ganze Zeit auf der Straße, weil die modernen Head-Up-Displays halt, wie gesagt, wirklich alles einblenden. Du hast das Navi da drin, du hast die Geschwindigkeit, die Schildererkennung da drin und du hast sogar dein fucking Telefon da drin, wenn ein Anruf kommt. Also das ist schon echt...
Und du musst halt nicht woanders hingucken, also musst nicht mal die Augen einen Millimeter bewegen. Das ist schon sehr angenehm, aber man darf sich auf die Technik einfach nicht 100% verlassen. Ja, die nimmt einen das nicht ab. Es sei denn, du hast einen Tesla, der autonom fährt und nicht in Deutschland.
Ja.
Weil das ist ein ganz anderes Thema.
Aber der fährt dann auf irgendwelche Brückenpfeiler oder so, oder nee, in LKWs, weil er denkt, dass...
Na, und der andere Punkt ist, ein Header-Display ist jetzt nicht Serienausstattung für einen Großteil der Fahrzeuge. Also das ist halt wirklich Upper Class und das gilt wahrscheinlich bloß für einen kleineren Prozentteil der Autobesitzer. Die meisten haben sowas nicht. Aber sei es drum. Jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Wir wollten über 20 km/h zu viel reden. 21.
Ja.
So ist das. Ja, außerorts wie innerorts, oder? Nee, innerorts wird es auch noch härter gepunished.
Innerorts kommt sofort das Fahrverbot, ne? Außerorts, warte mal, nee, wie war das? Ich hatte es gerade noch
vor. Also 20 Augen. Zu schnell innerorts ist auf jeden Fall immer Fahrverbot gewesen, glaube ich.
Irgendwie so, ne? Ich habe es gerade wieder zugemacht. Ne?
Außerorts gilt es jetzt, glaube ich, auch, ja.
Schweigen, Da kommt dann.
By the way,
ja, gefährliches Halbwissen ist nicht 3.0.
Fährt von euch jemand Motorrad?
Nein.
Nope.
Okay.
Innerorts reichen jetzt 21 km/h pro Stunde, um neben 80 Euro Strafe und einem Punkt einen Monat Fahrverbot zu kassieren. Also, also gleich Triple Punishment. Außerorts sinkt die Grenze für Führerscheinentzug von 41 km/h auf 26, also es sind 26 und 21 anscheinend. Mhm. Und bereits beim ersten Vergehen kann der Führerschein für einen Monat weg sein. Bang.
Genau. Und das war vorher so, dass du mindestens zweimal, glaube ich,
ja. Und so und beim ersten Mal finde ich auch schon echt.
Das ist schon tight. Das ist schon sehr tight. Und das ist gut, sie haben es halt angepasst. Abstand, da verstehen sie auch keinen Spaß. Ja? Und egal, ob du sagst, vorher ist mir einer reingezogen und ich muss mal abbremsen, das interessiert dann ja nicht. Und wenn sie jetzt die Geschwindigkeit genauso ahnden, okay, muss man mit umgehen. Und wir hatten ja vorhin kurz über die fallenden Unfallzahlen gesprochen, oder rückläufigen Unfallzahlen, weil ich glaube, innerhalb dieser Gesamtunfallzahl sind die durch überhöhte Geschwindigkeit verursachten Unfälle eben noch ganz weit vorne. Abstand und überhöhte Geschwindigkeit sind die Killergeschichten. Genau. Und von daher ist es ein Stück weit nachvollziehbar. Ach. Und ich habe so viel komische Unfälle gesehen in den letzten Jahren, vor allem auf der 8 gerade Strecke freigegeben, kein Tempolimit. Und dann rasen die ineinander rein, Gott weiß warum. Unglaublich. Machst ja echt manchmal kein Bild. Wie auf einer geraden, dreispurigen Autobahn sich vier Autos so upphrasen können. Ja. Unglaublich.
Von daher, einer war zu langsam.
Ich mag deinen Denkansatz.
Ich habe diesbezüglich auf Facebook habe ich heute schon eine Online-Petition gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Mit eine gegen das Ding,
gegen
oder?
Gegen das neue Fahrverbot, ja.
Gegen die. Ja, come on.
Zu spät. Die Novelle ist letztes Jahr bekannt gegeben worden. Da hätte man eine Petition dagegen einreichen müssen. Leute, zusammen mit der Novelle hätte die grundsätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn kommen sollen. Sie ist nicht gekommen. Also Butter bei Fische. Wir können auch froh sein. Und ja. Ich musste in dem ganzen Zusammenhang, musste ich an ein Fahrsicherheitstraining, was ich vor ewig langer Zeit gemacht habe, denken, und an den Fahrtrainer, der so sagte, du, pass mal auf, mach mal eine Vollbremsung bei 10 km/h. 10 km/h, was ist 10 km/h? Ja, mach eine Vollbremsung bei 10 km/h. Bei einer Vollbremsung bei 10 km/h wirken schon sämtliche Kräfte. Und wer es noch nie ausprobiert hat, sollte das mal machen. Und mit Vollbremsung meine ich eine richtige Vollbremsung. Also mit voller Kante ins Bremspedal latschen.
Das ABS muss klagen.
Genau, dass da kein Morgen mehr ist und also quasi und du dich aus dem Sitz quasi rausdrückst. So geht eine Vollbremsung, nicht anders. Und das mach mal bei 10 km/h. Und dann merkst du mal, wie bekloppt schon in den Gurt geworfen wirst, weil sämtliche Kräfte wirken schon bei 10 km/h. Und bei jeder Geschwindigkeit drüber wirken nicht mehr Kräfte. Die Kräfte sind die gleichen. Die Zeit verändert sich. Also, wie lange brauche ich? Wie lange wirkt die Kraft? Das ist das, was sich ändert. Und dann kann man sich einfach mal überlegen, ob ich in der 30-Zone bei 50 eine Vollbremsung mache oder bei 30 eine Vollbremsung mache, was das am Ende bedeutet. Und dann kann man sich auch vielleicht überlegen, warum 20 km/h zu viel innerorts vielleicht echt scheiße sind, wenn da gerade 30 sind.
Ja, innerorts müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Auf den Highways und Autobahnen ist nochmal eine andere Nummer. Aber wenn du mal auf der linken Spur, dreispurige Autobahn, alles frei unterwegs warst, ja, was die Karre so hergibt, 230, 240, whatever, lässt laufen. Da ist ja keiner da. Du siehst rechts zwei LKWs. Der eine fängt an zu überholen. Ist ja alles nicht schlimm, du bist ja auf der linken Spur. Und dann kommt eine Auffahrt und du siehst nur, wie diese kleine Fotzen-Ibiza, Entschuldigung für den Ausdruck,
Piep,
vom Beschleunigungsstreifen ganz press auf die linke Spur zieht, weil er an den LKWs vorbei will und du kommst mit 240 angedübelt.
Und sie fährt mit 115,8 km/h auf die linke Spur.
Maximum. Und das war für mich der erste Moment gewesen, wo ich alle Hilfssysteme beim Bremsen zu lieben und zu leben gelernt habe. Ne? Da hat kein Brett Papier mehr dazwischen gepasst. Und da machst du halt nichts. Was fällt den Leuten ein, vom Beschleunigungsstreifen über drei Spuren ganz links zu fahren?
Ja. Aber schön ist es dann auch in solchen Momenten einfach mal das Gesicht desjenigen im Spiegel zu beobachten, weil der hat dich gar nicht wahrgenommen, der hat dich gar nicht gesehen.
Nein, gar nicht. Und glaub mir, ich habe die Hupe durch den Airbag gedrückt, ja. Und den Hebel für die Richthupe abgerissen gefühlt. Da war keine Reaktion. Da war gar keine Wahrnehmung.
Doch, der Unterschied war, sie ist von 115,8 km/h auf 120 gegangen.
Ja, innerhalb von halb. Ja,
wenn überhaupt.
Ohne Witz. Da waren so ein paar Nahtoderfahrungen aufgrund von wirklich dummen anderen Verkehrsteilnehmern. Da ist mir nie gegen gefeit. Von daher, ich stelle mal die steile Hypothese auf, auch wenn ich gern schnell und viel fahre, wenn alles frei ist. Wenn wir 130 auf den Autobahnen hätten, hätten wir einen viel besseren Verkehrsfluss. Punkt.
Ich würde dir recht geben, wenn wir nicht in Deutschland wären. Ich fahre ja viel auch im europäischen Ausland und wo halt Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten und da funktioniert das auch. Mhm. Aber das funktioniert da auch mit dem Verkehrsfluss, weil es wirklich alle machen.
Was gelernt ist.
Und genau, und das ist der Riesenunterschied. Auf deutschen Autobahnen ist hier gilt so ein bisschen das Recht, ich fahre meine Geschwindigkeit, egal wie. Und selbst wenn die Autobahn mit 120 ist, hast du immer noch extrem viele Verkehrsteilnehmer, die mit 100 km/h dann überholen. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich im Ausland bin, wo 130 auf der Autobahn gilt und da will einer den anderen überholen, dann beschleunigt er auch und fährt 130 und überholt ihn nicht mit 100. Wenn der 100 fährt und der vor ihm ist ein bisschen langsamer, dann wird der langsamer und fährt dem anderen hinterher. Und das ist ein Riesenunterschied hier. Hier meint jeder, der fährt mir 5 km/h zu langsam. Ich müsste jetzt überholen. Ne?
Oder den anderen erziehen zu versuchen.
Ja,
zu versuchen,
oder was auch immer. Ne? Also
auf jeden Fall auffahren, sodass man nicht mehr auf die mittlere Spur zurück kann. Das ist also meine Lieblingsdisziplin.
Und dann kam die Abstandsmessung.
Ja. Ja, das ist, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Also ich mag auch kein.
Hast du hast recht.
Ich mag auch kein Disziplinieren hier.
Ich finde es so manchmal erschreckend, wie fluffig das in anderen europäischen Nachbarstaaten funktionieren kann mit Tempolimit und vielleicht auch ein bisschen geringerem generellen Verkehrsaufkommen als jetzt vielleicht im Transitland Deutschland. Aber gefühlt ist es entspannter. Also klar ist es nervig, wenn du von München oder von Burger aus nach Wien fahren musst und hast dann in Österreich mal 130 Tempomat.
Ich wollte es gerade sagen, nämlich die Strecke, die ich auch gerade in dem Moment im Kopf hatte. So wirklich zack, nach Wien bügeln.
Aber es ist wesentlich entspannter und du weißt halt, okay, ich kann halt nur 130, vielleicht 135 im risikofreudigen Bereich fahren, ja. Aber wenn sie sich halt messen, hier dieses Distance Control, wie viel Strecke hast du zurückgelegt und so weiter, dann weißt du das, aber 135 ist Max.
Ja, wollte ich gerade sagen, 135 ist
genau, wie lange du brauchst.
Ne, aber drüber würde ich nicht gehen.
Ja. Ja. Und was, musste ja notgedrungen im Januar von Vegas nach San Fran mit dem Auto fahren, weil mit meinem scheiß Ohr und dem Rotz, den ich da hatte, egal ob es Corona war oder nicht, konnte ich ja nicht fliegen, also musste ich von Vegas nach San Fran mit dem Auto fahren und dachte mir, ja, so ein Mustang ist geil, nimmst den mal, das macht Spaß und bin ich ja schon ein paar Mal gefahren, aber mir ist da extrem bewusst geworden, wie schräg es sich für einen Europäer anfühlt, der Rechtsfahrgebot hat und nun mal rechts nicht überholt wird, dann auf amerikanischen Straßen zu fahren, wo du rechts oder links überholen darfst, ist ja vollkommen egal. Aber jeder trotzdem den gewissen Abstand wahrt und das ist ziemlich unaufgeregt alles passiert. Ja, das war höchst interessant. Ich hatte trotzdem 100 Meilen Schnitt gehabt, war glaube ich ein bisschen schnell gewesen, aber war angenehm zu fahren. Nur dieses mit rechts, links überholen, da musste ich erstmal dran gewöhnen. Ja, weil klar, fährst du als deutsche Kartoffel rechts und überholst links und fährst dann wieder rechts. Das ist für die Amis komplett schräg. Das kennen wir.
Aber das funktioniert da echt gut. Also das muss ich schon sagen. Also es ist irgendwie. Die sind aber auch insgesamt.
Sind wir jetzt eigentlich ein Outdoor-Podcast geworden?
Ein Outdoor-Podcast?
Ein Outdoor-Auto-Podcast.
Nein, aber das ist halt das Thema Bußgelder und so weiter. Das ist halt wirklich ein Thema, das berührt halt jeden wieder, ne? Im Autoland Deutschland, und dann redet man da ewig drüber, ist ja klar, ne? Das ist ja.
Ja.
Ich sag nur Hashtag Themendurchlauf.
Hashtag, ich muss Carsten, Memo an mich selbst, ich muss Carsten mit Kapitelmarken überraschen
in Zukunft. Ja, Carsten, dann mach doch mal eine schöne Überleitung zum nächsten Thema.
Ich überlege die ganze Zeit, was denn das nächste Thema sein könnte, weil wir haben so viel,
wir hätten noch ein paar,
das kriegen wir heute gar nicht mehr alles durch. Ich weiß gar nicht, was wir hier alle rausschmeißen.
Freitagabend, was hast du noch vor, Carsten? Wolltest du noch in den Club tanzen gehen?
Ja, genau.
Und dann
aus dem Mai raustanzen.
Oh, Starkbier, das ist auch geil. Nimmst du mich mit?
Kim Umi, da geht schon was.
Ich Kim, mein Freund.
Verhält sich das denn mit Maske und Strohhalm, das Starkbier süppeln und 2 Meter Abstand zur Flasche halten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist das nächste Gadget. Hat deine Maske keinen Strohhalm einlassen?
Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich werde sie mir gleich einbauen. Also.
Ja, wir lassen dir mal ein Muster zukommen.
So, ich überlege gerade, wie ist ein Mast mit dem Strohhalm? Das ist wahrscheinlich auch so eine Nahtoderfahrung.
Du brauchst aber einen dicken Strohhalm, oder?
Möchte ich gar nicht ausprobieren.
Ja, gab es da nicht mal empirische Erhebungen, dass es egal ist, ob du Alkohol durch den Strohhalm trinkst oder nicht? Wirkt
man
nicht.
Ja, das ist richtig.
Ist ja auch
das
logisch.
Es gibt nur irgendwie Alkohol durch Strohhalm ein bisschen schneller. Ne, es wirkt zwar gleich, aber ein bisschen schneller, weil du irgendwie in die Schleimhäute schießt oder so.
Na, oder weniger Sauerstoff dabei ist, glaube ich.
Irgendwie sowas.
Du trinkst Bier pur.
Ich kann mich nur an die Worte meiner Mutter damals erinnern, als sie in Jugendjahren war und sie sagte, aber trink nicht mit Strohhalm, Cocktails und so, das geht viel zu schnell in den Kopf.
Ja, die wird gewusst haben, wovon sie spricht, die Frau.
Habe ich nichts von gemerkt, bis ich den einmal gekübelt habe.
Ja, auf Malle mit dem Strohhalm.
Ja. Da war es dann.
Mein Mallorca-Urlaub.
Okay, aber so viel zum Alkohol-Exkurs. Was, Mallorca-Urlaub?
Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Dieses Jahr.
2021.
Wann ist der denn? Muss ich da ja mal fragen.
Mein Urlaub?
Ja.
Mein Urlaub ist rein fiktiv. Ich wollte
dann solltest du den absagen. Auf jeden Fall, das Risiko ist zu groß.
Aber das also auch rein bringt fiktiös. Mich jetzt gerade zu was nicht in den Shownotes steht, aber mein Lieblingsthema Schule, Homeschooling. Was kam gestern raus? Die nächsten 12 bis 18 Monate ist an einen Schulbetrieb, wie wir ihn kennen, nicht zu denken.
Ja.
Leute, 18 Monate, das ist Weihnachten nächstes Jahr.
Leute, es war doch zu erwarten.
Ja, also, aber es ist trotzdem bis Weihnachten
18 Monate?
Jahr. Ja. Wow. Das heißt nicht, dass keine Schule mehr stattfinden wird bis dahin, aber das heißt, dass der Schulbetrieb komplett umgekrempelt werden muss.
Ja, genau.
Die Frage ist, ob der Schulbetrieb überhaupt irgendwann mal wieder so weit sein wird, wie wir ihn kennen.
Nein, also es bricht, wenn du mich fragst, eine neue Zeitrechnung an. Wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon, darum sollte man hier vielleicht im Schnellthemendurchlauf durchgehen. Mhm. Aber durch den Zwang jetzt, die Digitalisierung pushen zu müssen, werden viele Elemente kommen, um zu bleiben.
Ja.
Denke ich, hoffe ich.
Ja.
Dieser herkömmliche Vollkontaktunterricht, ne? Mit 30 Leuten und mehr in einer Klasse ist wahrscheinlich dann nach Corona nicht mehr dran zu denken. Theorie.
Also, gebt mir 3 Sekunden, dass ich meinen Outlook aufmache, um den Elternbrief der Grundschule meiner Tochter, den ich gestern erhalten habe, mal aufzumachen. Zu diesem Thema. Carsten, du hast es aufgemacht und musst da jetzt durch.
Ja, du, das ist ja eben eins meiner Lieblingsthemen dieser Tage. Ich weiß bloß nicht, ob das für die Hörer so spannend ist, den Sermon jetzt wieder durchzubrettern.
Carsten, ich glaube...
Da müssen sie durch oder abschalten.
Ich glaube, dieses Thema in der Schule mit Kontaktvermeidung etc. geht so lang, bis es einen offiziellen Impfstoff...
Ja, natürlich. Der Impfstoff wird der Schlüssel zu allen Folgemaßnahmen sein.
Richtig. Sobald es diesen Impfstoff nicht gibt...
Dann darf man wieder ins Fußballstadion. Endlich.
Ja. Und ins Eishockeystadion. Oh,
ja, du sprichst es an.
Oh. Was ist eigentlich dein mal ganz, ganz Cross-Themen-Topic? Was ist denn dein Favorite Eishockeyverein eigentlich?
Ja, da wo ich herkomme, das ist das schöne Burgau. Schönes neues Burgau Stadion. Tigers. Die Eisbären-Burgau.
Eisbären.
Eisbären-Burgau. Die spielen in der Landesliga im Eishockey. Haben vor ein paar Jahren neues Stadion dahingestellt. Da geht's auch gut voran. Macht Spaß. Da bin ich eigentlich zu 98% bei jedem Spiel mit dabei und feuer die Jungs an.
Okay.
Sehr gut. Okay, hätten wir das auch mal in Erfahrung gebracht. Aber lass uns zurückkommen zu dieser Schulgeschichte. Ja, die Grundschule hat geschrieben, ab 4.5.2020 können die Viertklässler endlich wieder zur Schule kommen. Wir hoffen, dass auch die anderen Jahrgangsstufen noch vor Schuljahresende in die Schule kommen können. Warte kurz. Maru Dreier, merkst du noch was? Hashtag ganz dumme Idee. Aber egal. Ja, also die Grundschule überlegt, oder wird die vierten Klassen jetzt wieder einschulen und den Betrieb aufnehmen. Ja,
das sind die Übergangsklassen.
Vorgaben sind.
Ja, genau. Da geht's darum.
Ja, die aber auch nicht sitzend bleiben können.
Genau.
Ja?
Die werden ja im Start. Stellt sich
mir jetzt die Frage.
Ja, aber da geht's halt auch darum, dass du ja irgendwas brauchst, um weiterführende Schule und bla, bla, bla. Das ist klar, dass die jetzt dann in die Schule müssen, ne? Ist ja irgendwie.
Ja, das ist kompletter Humbug. Die haben genauso ein Recht auf Unversehrtheit. Ja. Die Lehrerschaft hat ein Recht auf Unversehrtheit. Und.
Die haben aber genauso auch ein Recht, geschult zu werden. Das ist.
Natürlich.
Das ist viel zu komplex.
Aber das ist halt Thema. Inkubator Nummer eins, ja?
Ja, trotzdem ist das mega komplex.
Ja, klar, aber entweder bin ich Fisch oder ich bin Fleisch. Aber ich bin nichts dazwischen, weil Surf and Turf ist kacke.
Ja, das ist aber genau der Problem.
Geil.
Das ist aber trotzdem genau das Problem gerade im Moment, dass dieses genau dazwischen gefunden werden muss, weil es nicht Fisch und nicht Fleisch geht. Das geht nicht. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, nee, da geht ja keiner mehr zur Schule. Funktioniert
okay,
genauso.
Ich hol dich mathematisch ganz als, es ist eine andere Welt. Ja. Ne? Drei Häuser weiter, die Nachbarin. Claudia, gute Freundin. Jonas ist ein Jahr älter als meine Tochter, also ist in der vierten Klasse. Mhm. Das heißt, der muss ab Montag in die Schule. Claudia ist gerade in der Chemo, weil sie Krebs hat. Ja. Wie entscheidet jetzt ein Zielgruppen oder ein Gefährdungsgruppen Elternteil? Geht mein Kind in die Schule oder nicht?
Ist doch ganz,
weil das eigene Leben davon
ist doch ganz,
was soll denn
ist
die
doch
Scheiße?
Ganz klar. Ist doch genau das, was ich aber gerade gesagt habe. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das muss im Einzelfall entschieden werden. Punkt, Ende aus.
Ja.
Aber du kannst nicht
alle. Dem tragen sie ja in dem Schreiben Rechnung, Heiko. Ich sehe hier gerade, sollten die Kinder Vorerkrankungen haben oder Familienmitglieder durch Vorerkranken ein höheres, dann sollten die Kinder auch weiterhin zu Hause bleiben. Also den.
Ja, natürlich, aber das ist dann.
Den Fall haben sie ja damit quasi eingepreist und dann natürlich gibt's immer Exit-Möglichkeiten.
Ja, aber guck mal, wir sind in Rheinland-Pfalz. Wir haben wesentlich früher Sommerferien als Bavü, Bayern, etc. Wir haben jetzt Mai. Wir reden auch über 12 Wochen. Da wird ein Riesenaufwand betrieben jetzt, ja, um die vierten Klassen in der Grundschule da nochmal aufzugleisen oder auch nicht. Mal gucken, wie viele Leute klagen, ähnlich wie in Hessen.
Ja, ja.
Und jetzt wäre doch auch die Zeit zu sagen, okay, die weiterführende Schulen, ob das eine IGS, ob das eine Realschule plus ein Gymnasium ist, können ja theoretisch natürlich das Defizit an vermittelten Lerninhalten ja in den ersten Wochen und Monaten auf der weiterführenden Schule doch wieder catchen. Warum?
Die kommen
warum
jetzt muss ich schon mit ihrem Lehrplan kaum durch. Das ist ein absolutes Drama alles. Aber ich habe leider keine Lösung.
Sie haben ja auch keine
Lehrer. Die Lehrer können sagen, auch viel, viel besser als im Lösungsanbieten.
Ja, aber das ist genau das Problem. Da fühlen sich gerade alle viel, viel besser. Und das bringt's aber nicht. Das bringt's nicht. Fakt ist, dass gerade diese Übergänge, das ist in 10 Jahren, sagst du, ja, weil Corona war und mein Kind in der 4. Klasse da nicht in die Schule, deswegen konnt's das Abi nicht vernünftig abschließen oder was?
Ja, ich habe meine Abi schriftlich in Not verkackt, weil ich Maske tragen musste und Kopf
gekriegt
habe.
Es ist halt,
gilt auch nicht.
Eben. Das ist ein riesen Rattenschwanz.
Genau. Deswegen ist das.
Ja, es ist, also meine Große soll ja Abi machen dieses Jahr. Die war jetzt die Woche schon wieder in der Schule und ich habe den Stundenplan gesehen. Also das ist pro Tag auf 4 Schulstunden beschränkt. Was, ich meine, die sollen jetzt Abi machen in ein paar Wochen. Wie willst du denn das mit 5x4 Stunden pro Woche Lerninhalt? Das ist das eine. Dann hocken sie jetzt teilweise in der Aula in kleineren Gruppen. Guter Punkt, sie haben endlich mehr Platz. Aber ja, es ist halt psychologisch nicht gut, weil sie alle deprimiert sind. Und was die Lerninhalte anbelangt, tue ich mich halt echt schwer daran zu glauben, dass man auf die Weise eine adäquate Abiturvorbereitung durchführen kann. Nur, da sind wir wieder beim Punkt. Ich habe
keine Lösung dafür. Kassen, Abiturient ist so weit selbstständig, dass der sehr wohl
schafft. Sollte er sein,
In übrigen Stunden sich Lerninhalte auch selber zu erarbeiten und die 4 Präsenzstunden halt exakt für diese Lerninhalte gedacht sind, die halt nicht so einfach erarbeitet werden können. Und dann ist das machbar. Ist machbar.
Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich mich aufs Abi vorbereitet habe, wenn ich ehrlich bin, aber
gar nicht.
Also ich war teilweise nicht mal anwesend, aber das ist eine andere.
Also ich glaube, dieses Schulthema, diese Problematik, die durch dieses Coronavirus in der Schule entstanden ist, das begleitet die Leute da draußen noch ein Stückchen mehr und länger wie alle anderen Probleme, wie alle anderen wirtschaftlichen Probleme. Meine Meinung.
Ja, jetzt wirtschaftliche Probleme, das ist doch ein schöner gerade. Übergang. Wirtschaftliche Probleme?
Nee, stopp, ich würde dazu gerne noch was loswerden.
Okay.
Nämlich, in der Tat ist es ja so, aus der Lehrersicht, Lehrer über 60 dürfen, aber müssen nicht Unterricht gestalten.
Ja, jetzt weil so, Risikogruppe? In
aktuellen Corona-Zeiten, weil Risikogruppe. Vorerkrankungen, Vorbelastungen sollen nicht und dürfen nicht. Jetzt wird hier die Schule wieder aufgemacht für eine Jahrgangsstufe. Und jetzt nehme ich meinen Schwiegervater als Ex-Rektor einer Grundschule in Schleswig-Holstein, der eigentlich seit 5 Jahren im Ruhestand ist, der immer wieder ranzitiert wurde in den letzten Jahren oder er sich noch was zur Rente dazu verdienen konnte, weil Lehrermangel. Und was ist passiert in den letzten Wochen? Er soll von zu Hause aus, weil natürlich zu alt, um da aktiv zu wirken, Aufgabenstellungen, die andere entlasten und so weiter. Die holen halt alles ran, was geht, weil gar nicht genug da ist. Und da frage ich mich, warum muss da mal der
Brechstange an die Front
den Steffinger? Ja, es ist krass. Es ist echt krass.
Ja, aber mit der Brechstange hat halt mit der Recht auf Beschulung und der Pflicht zur Beschulung und so weiter zu tun. Deswegen sage ich, das Thema ist tiefer und das kannst du nicht mal eben so zerlegen. Ja,
come on. Das ist, wir haben auch ein Recht, andere Leute zu sehen und wir nehmen es hin, weil es Einschränkungen gibt momentan. Ja, wir nehmen ja alle relativ viele Einschränkungen unserer Freiheitsthemen hin. Und wo ist denn das Problem? Alle wissen ja, dass dieses ein Corona-Jahr wird. Warum kann ich das dann nicht auch in das Schuljahr 2020, 2021 mit einfließen lassen am Anfang?
Ja,
warum muss ich jetzt mit der Brechstange noch
dieses Jahr eine Beschulung die einzige darstellen? Lösung ist dann nämlich am Ende, sämtliche Schüler des Schuljahres 2020, 2021 komplett um einen Jahrgang zurückzustufen. Das ist dann am Ende die einzige Lösung.
Das ist Quatsch.
Doch, das ist kein Quatsch. Wenn du dir das wirklich offensiv und bis zu Ende durchdacht betrachtest, ist das dann nämlich am Ende die einzige Lösung. Alle werden um ein Jahr zurückgestuft.
Das ist
und
quasi Trimester anstatt Semester.
Genau, dies möchte jeder vermeiden. Richtig. Das will keiner. Keiner will, dass das passiert.
Ja, das sehe ich komplett anders. Und ich sehe und kenne engagierte Lehrer in dem Bereich, die Lerninhalte trotzdem vermitteln können aktuell. Das funktioniert schon bis zum gewissen Maß. Es muss natürlich nachgearbeitet werden, Aber zu sagen, naja, die müssen alle wiederholen, weil sie Corona ein halbes Jahr nicht, oder jetzt ein
Vierteljahr nicht. Nein, das haben wir ja auch nicht gesagt.
Das
hat ja auch niemand
gesagt. Das ist Quatsch.
Aber, ja, das ist auch eine Lösung. Du kannst nicht einen kompletten Jahrgang aus dem Schulsystem rausnehmen. So nach dem Motto, es gibt kein Abi 2020, sondern dafür halt doppelt so viele 2021.
Ja, das Abi-Thema, da muss man, glaube ich, nicht mehr drüber diskutieren, das ist durch.
Ja, die werden halt zeitlebens einen Abi-Makel haben. Ja. Wenn ich jetzt schon Vorschläge höre,
werden sie nicht.
Wir überlegen, vielleicht den Notenschnitt anzuheben, wenn wir feststellen, dass das Abi echt scheiße ausfällt.
Ja,
aber es geht ja nicht nur ums Abi, es geht auch
um die Weiterführung. Frag dich mal, welchen Impact hat denn deine schriftliche und deine mündliche Abiturnote in Summe rückblickend auf all die anderen Arbeiten, die du vorher
geschrieben hast? Ich weiß nicht, was das bei mir war, aber es war ein Drittel oder ein Viertel.
0, Gewichtung, aber was hat's an deinem am Outcome geändert?
Was ist das Outcome?
Also mit anderen Worten, worauf
Heiko hinaus will, ist,
wenn du vorher schon schlecht warst, dann wirst du auch deine Abi-Prüfung schlecht machen.
Ja, und wenn du vorher gut warst, dann wird aber auch eine gute mündliche und schriftliche Abi-Prüfung dich nicht um einen Punkt oder zwei Punkte heben oder senken. Das ist halt ist ja sehr durchgemittelt.
Ja, ich glaube schon. Ich bin nicht ganz d'accord. Ich kenne genug Leute, die mit den Schriftlichen ihr Abi verhauen haben oder ihren Schnitt noch nach oben gehoben haben.
Dann standen sie aber vorher schon auf der Kippe.
Nee, gar nicht mal zwangsläufig.
Es gibt keinen, der mit 10 oder 12 Punkten durch die Oberstufe.
Aber es gibt Leute, die mit einer soliden höheren 2 auf einmal Abi Mental Breakdown gehabt haben und verkackt.
Ja, aber die fallen nicht auf eine 4 runter.
Die haben dann eine 3 am Ende.
Den Impact hat's nicht.
Ja.
Nein, ich kenne zwei Leute bei mir im Jahrgang, die waren teilweise besser als ich und die haben das Abi nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Abi-Hürde gibt. Das kann natürlich auch sein, dass die Prüfungen per se einen gewissen Punkt, Schnitt erfordern, um überhaupt Abitur bestanden haben zu können. Das mag sein. Ich weiß nicht, ob es die Gesamtnote
ist. Das ist nur die Krönung der ganzen Geschichte.
Aber ist ja auch egal. Darum geht es
ja. So what? Ja. So what? Aufregendes Thema. Ich habe mich damit abgefunden, dass meine Tochter dieses Schuljahr nicht mehr in die Schule geht, weil sie halt auch vorbelastet ist. Da einfach momentan nichts zu suchen hat. Und von daher, stelle ich mir trotzdem die Frage, warum muss ich, wenn ich ja schon ein paar Wochen vorher beschlossen habe als Landesregierung, dass keiner sitzen bleiben kann, ja, dann muss ich auch die Vierten da jetzt nicht durchdrücken und vorher einen Zinnober aufbauen. Entschuldigung.
Ja, das wird aber wie gesagt gebraucht für die weiterführenden Schulen, weil die weiterführenden Schulen haben auch ihre Regeln und wenn die dann nicht und so weiter und so fort. Ne, das ist
schwieriges Thema.
Das aber ist einfach viel zu realistisch. Wenn dein Kind nicht jetzt, also wenn jetzt, ja, wir
pass auf, wenn das Gymnasium XYZ sagt, wenn dein Kind nicht dann und dann noch in der Schule war, dann nehmen wir dich nicht auf, weil wir das einfach nicht machen.
Nein,
dann machen wir das nicht. Und das passiert da draußen. Heiko, das passiert. Auch wenn du das vielleicht jetzt nicht gesehen hast.
Naja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber als erfahrener Vater kannst du mir bestimmt aus dem Alltag deines Kindes in der Schule berichten.
Naja, ich kann dir aus Alltag von Kindern in Brandenburg berichten und die haben einfach das Problem nicht mit der 4. Klasse, weil da immer noch der Übergang mit Klasse 6 passiert, was ich persönlich auch sowieso für viel sinnvoller erachte.
Das gilt auch für
Berlin, weil die dann auch in einem Alter sind, wo die auch wirklich sagen können, ja, ich bin geeignet für ein Gymnasium oder nein, ich möchte lieber auf eine Gesamtschule. Aber das ist da machen wir ein ganz anderes Fass auf. Das ist
lass uns das Thema einfach beenden.
Weil auch bei diesem ganzen Thema spielt halt auch so viel persönliche Geschichte mit, dass man das auch nicht wirklich offen diskutieren kann. Da hat jeder seine persönlichen Probleme, gerade der Kinder im schulfähigen Alter hat, der Kinder dann in den Abschlüssen hat, besonders, ne, weil der halt genau vor dem Problem steht, wie mache ich das? Kriege ich mein Kind jetzt auf die Schule, wo ich die eigentlich hinhaben wollte? Geht das überhaupt? Und das schwingt so viel Persönlichkeit gerade mit in dem ganzen Thema. Das ist mega, mega schwierig und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass wir da auch viel zu lange drüber gesprochen haben und dafür möchte ich mich bei unseren Hörern entschuldigen.
Abschließend, es gibt auf jeden Fall auch in diesem Thema große Herausforderungen für jedermann.
Auf jeden Fall.
Und Frau.
Und Frau, tut mir leid.
Und diverse.
Haben die auch Kinder?
Ja, adoptieren dürfen sie doch.
Okay.
Die haben diverse Kinder, ja.
Die diverse Kinder.
Oh, der war jetzt aber. Der war jetzt aber echt schlecht. Aber schlecht war auch die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Das ist ein ganz übler Übergang. Die GVU, der eine oder andere kennt sie vielleicht, hat Insolvenz angemeldet. Fand ich mega spannend, fand ich mega interessant. Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen war zum Beispiel treibende Kraft dabei, Kino.to abzuschalten, diverse Sharehoster hochzunehmen, abzuschalten, so mal als Einleitung, wer das überhaupt ist. Und die ist schon viel älter als dieses ganze Internet-Ding. Die ist nämlich 1985 schon gegründet worden. Und das ist jetzt vielleicht die einzige, die nette Anekdote an der Sache. Und zwar im Rotlichtmilieu die Filmkopien zu verfolgen. Also eigentlich entstammt es der Pornobranche.
Wieder mal.
Mhm. Aber diesmal wirklich echt und nicht so wie mit der VHS-Kassettendiskussion, ja, dass die Pornos sind schuld, dass die VHS, die Betamax, nein. Das ist ja nur ein Gerücht.
War das nicht Video 2000? Betamax-Pornos?
Ja, oder Video 2000. In den USA war es, glaube ich, mehr Betamax oder so. Ich weiß nicht, hier war es eher Video 2000, ja. Aber auch Pornos gab es auf jeder Videoplattform. Also das ist tatsächlich da nicht der Grund gewesen. VHS hat sich einfach aufgrund des besseren Formates durchgesetzt, des portableren Formates.
Für mich zum Verständnis.
Ja.
Das heißt, Pornos, in diesem Sinne.
Oder was weißt du jetzt nicht?
Genau, was ist das? Nee, für mich zum Verständnis, also das heißt, die GVU ist keine verstaatliche Institution, sondern wenn da jemand hops gehen kann, dann heißt es, das ist natürlich auch eine private.
Genau, sie sind zwar ein eingetragener Verein, ein e.V., aber kein gemeinnütziger Verein oder sowas, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Und die haben halt das Modell des e.V.s gewählt, damit die Mitglieder,
drum können sie auch also pleite Firmen, gehen.
Genau.
Da schließt sich der Kreis.
Richtig. Damit sich die Mitglieder, also die Firmen, also die Werte, die Ersteller, also der Filmverlag, der Musikverlag, sich daran beteiligen konnten an der GVU. Und pleite gegangen sind sie deshalb, weil denen die Mitglieder weggelaufen sind. Also die Musikverlage, die Filmverlage, die Printverlage sind denen in letzter Zeit reihenweise weggelaufen, der GVU. Mhm. Warum? Weil die GVU ein rein deutsches Ding war. Ne? Und heutzutage sich einfach diese ganze Urheberrechtsgeschichte nicht mehr nur auf den deutschen Raum konzentrieren lässt. Ne? No. Also wer das Thema Urheberrechtsverletzung mitverfolgt, der wird auch schon mitgekriegt haben, dass es da, sich da jemand anders in letzter Zeit hervortut. Ne? Die sogenannte ACE oder die Association for Creators and Entertainment heißen sie, glaube ich, richtig. Und das ist halt eine internationale Vereinigung. Ne, die sind halt international. Allianz for Creativity and Entertainment, so heißen sie.
Geilen Frühstückssaft.
Ja, genau, definitiv.
Der mit den Punkten, ne?
Ja, richtig.
Das heißt, die ACE kann, egal ob auf amerikanischem oder auf asiatischem Boden, dagegen klagen und für Richtigkeit sorgen, oder?
Ja, also Klagen tun dann jeweilige Anwälte vor Ort und so weiter, aber die ermitteln halt international. Die GVU, die hat nur in Deutschland ermittelt und den Ermittlern geholfen und so weiter. Und die ACE macht das halt international und verbindet dann halt auch international Strafverfolgungsbehörden und so weiter. Ne? Und ganz interessant fand ich auch hier in dem Zusammenhang, schrieb halt so der eine, dass sie das Thema Volksbilanz, ne? Also die Share Online war so der letzte große Coup, Share Online Biss, haben sie ja runtergenommen, ist einer dieser Share-Hoster gewesen, wurde.
Das ist aber noch gar nicht so lange her, oder?
Nee, das ist letztes Jahr gewesen, glaube ich. Anfang letzten Jahres. Und Das hat aber fast 10 Jahre gedauert, das Ding hochzunehmen. Und das hat den ganzen Vereinsmitgliedern halt viel zu lange gedauert, ne? Aber so ist das halt, wenn du das halt ordentlich ermitteln willst und wirklich die Hintermänner kriegen willst und nicht bloß einfach eine Plattform abgeschaltet und dann ist sie weg, ne? Dann kommt halt die nächste, ne? Aber da haben sie ja wirklich das komplette Netzwerk hochgenommen und das war halt ja dem geschuldet, dass die GVU halt wie eine deutsche Behörde strukturiert war, ne? Das heißt also, die haben auch gearbeitet wie eine deutsche Behörde, sehr gründlich und detailliert, ne? Mhm. Und das hat den Filmerstellern und so weiter, ja, das dauert alles viel zu lang, und ne, geht uns Kohle durch die Lappen und zack, haben sie der GVU den Rücken gekehrt. GVU hat keine Kohle mehr, weil keine Mitglieder mehr und Insolvenz angemeldet.
Das heißt, ich kann mich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produzent einer Filmreihe bin, eines Films bin, kann ich mich an die, oder konnte ich mich an die GVU wenden und sagen, hey, prüf doch mal bitte auf meine Urheberrechte, ob da alles so passt da draußen, ob da kein Film online ist.
Ja, du musstest natürlich erst Mitglied werden, einen Geldbetrag an die GVU überweisen, mhm. Und dann haben die sich aber darum gekümmert, genau.
Das hört sich jetzt trotzdem nicht nach einem dynamischen Erfolgsmodell an.
Es hat lange funktioniert, 1985 bis 2019, hör mal.
Ja, aber come on, die Hightimes sind halt sowas von vorbei und Lukas kennt wahrscheinlich nicht mehr diesen Vorspann im Kino von wegen Raubkopien, zerstören Leben und
das
zum Massenmörder. Kennst du noch?
Kenn ich noch.
Ja, das war ja zwischendurch eine Hexenjagd hoch 10 gewesen.
Ja, das beste Video ist doch immer noch die Familie, die vorm Knastfenster Stille Nacht, Heilige Nacht
singt. Noch 6-mal dann, singen.
Ja, genau. Und dann das Kind fragt, du Mama, wann sehen wir Papa wieder? Nur noch 4-mal singen. Ja, ne, also das ist so.
Genau, weil er eine Folge von Whatever runtergeladen hat. So, ja. Rechtmäßig, ja. In Zeiten von Streamingdiensten und Co., wer hat es dann noch nötig, auf Torrent irgendeinen Scheiß runterzuladen, sind wir mal ehrlich.
Ja, also Kinofilme ist tatsächlich immer noch so ein Riesenthema. Ne? Also
aktuell
auch die ACE, ja genau, da ist die ACE ja auch am stärksten hinterher, Kinofilme. Gut, jetzt durch die aktuelle Situation hat sich da ja auch was verschoben. Ne?
Welches Kinofilm?
Genau, weil man die halt dann jetzt auch auf einmal direkt online streamen kann. Aber Kinofilme war immer noch so ein Thema und da war halt auch der größte Batzen halt in letzter Zeit noch so. Und Kino.to haben sie halt irgendwann hochgenommen, aber es hat ja nicht lange gedauert, dann kam die nächste.
Das ist doch schon 10 Jahre her, oder?
Ist das schon so lange her, Kino.to?
Dass sie hochgenommen haben.
Da gab es zwischenzeitlich Movie 4K.
Genau, ja, die Serien-Junkies, irgendwas, gab's da auch noch. Es gab ja so viel von diesen Dingen, die ich nie benutzt habe, weil es mir immer egal war. Aber der Hype ist doch schon ewig her. Ne?
Ja, also die wirklich großen Zeiten waren ja nun auch wirklich, wo du quasi Musik, so lange vor Spotify sozusagen, Musik über Torrents und so weiter, wo ja wirklich dann auch Klagen ohne Ende, also das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die, weil sie einen Torrent am Laufen hatten, einen Post von irgendeinem Anwalt bekommen haben mit einer Unterlassungsklage. Da war das ja richtig, richtig wild. Das muss so 2010, 2011 gewesen sein.
Du hast total recht. 2011 war es. Im Juni 2011.
War die große Abmahnung.
Nein, da wurde Kino.to vom Netz genommen.
Okay. Im Übrigen, Fun Fact, Carsten, du erinnerst dich an die Geschichte mit diesem Datenbunker irgendwo?
Bei euch, in der
Pfalz, bei uns um die Ecke, genau. Da vor ein paar Tagen, ich wollte es, glaube ich, letzte Sendung schon mal erwähnen, vor ein paar Tagen kam die Meldung, es wurde keine einzige legale Homepage und kein einziger legaler Host auf den Servern gefunden.
Nice.
So viel zum Thema Darknet Diaries, ja.
Okay.
Aber das ist halt auch schön, wenn man sich das so im Zusammenhang mit dem ganzen Überrechtsverletzungen also auch heute noch so anschaut. Viele deutschsprachige Inhalte, wo man ja glaubt, so, die hosten doch ihre Server irgendwo im Ausland und ne, damit die nicht gefasst werden können. Und ja,
Scheiß, im Westerwald war es, glaube ich, oder irgendwo bei Aachen, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo in Rheinland-Pfalz. Ja. Oh, ja, Aachen ist wirklich Kopenhagen an der Stelle. Für alle freundlichen Zuhörer, die das hören mögen und werden. Danke.
Ja,
Entschuldigung. Entschuldigung, Carsten.
Eine interessante Folge heute. Leute.
Ja, sorry für meine Emotionalität gerade bei dem Thema, aber es ist, wenn du halt persönlich in einem, wie Marian auch richtig gesagt hat, wenn du persönlich immer wild bist, dann geht's dir vielleicht nochmal anders nah. Von daher, sorry für meinen Rage gerade, es war vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Alles gut. Wir werden dir verzeihen können, Heiko.
Dann kann ich auch wieder ruhig schlafen, danke.
Wie kommen wir jetzt aus der Geschichte raus? Ich würde sagen, wir haben hier noch pickepacke volle Shownotes, aber vielleicht steigen wir einfach mit einem freundlichen, positiven Gadget-Test aus der Folge 41 raus.
41?
Ja, es ist echt schon die Folge 41. So schnell kann es gehen.
Ja. Chapeau meinerseits.
Ja. Was denn,
also so, dass ich mein rotes iPhone habe und ich voll happy bin, dass ich ein rotes iPhone habe.
Na okay, ja, mach die Sache mit dem roten iPhone.
Da kommt dann nichts Mann weiter zu sagen, außer iPhone. Dass ich mein rotes, ja, ich habe mein rotes iPhone pünktlich bekommen. So, nichts mit Lieferverzögerung. Nice. Und
ist es klasse?
Als langjähriger iPhone 8 Nutzer, der sich den anderen komischen Geräten mit ihrer komischen Aussehensformen nie zutun könnte. Natürlich, klar, ist es klasse. Ich freue mich sehr. Also dass ich quasi mein Telefon noch viele Jahre weiter benutzen werden kann. Und jetzt habe ich es in Rot. Schau auch nicht. Jetzt ist es Rot. Vorher war es schwarz.
Hast du denn schon eine korrekt gute Hülle für dein rotes iPhone?
Keine antibakterielle.
Oh, nee, ich hätte eher an transparent gedacht, dass man auch dass man auch dein schönes Rot sieht.
Ja, genau. Darf
dann auch gerne antibakteriell sein.
Ich habe Clearcase, dass man das schöne Rot sieht, aber ja, es gibt ja tatsächlich so antibakterielle Dinger und so weiter und so fort. Interessant. Interessantes Thema. Gehen wir aber, glaube ich, heute nicht mehr drauf ein.
Antibakteriell.
Können wir nächstes Mal drüber sprechen, oder?
Sollten wir unbedingt, weil ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen mit den ganzen Sanitärlösungen für Computerperipherie, die es momentan
Sanitärlösungen. Oh, Carsten, dafür feiere ich dich zum Ende nochmal.
Ja, aber da gibt's spannende Sachen. Da gibt's,
ja,
da
definitiv. Gibt's, da steht ideal Standard auf meiner Hülle.
Da gibt's Tablet-Pencils mit UV-Licht, die Gems töten beim on the writing. Und was war mein Favorite? Mein Favorite war irgendein UV-Licht, was du dir in Mülleimer schrauben kannst,
Digga.
Und das dann automatisch dein Abfall
UV-belichtet.
Also, aber gar nicht so groß drauf eingehen hier, weil sonst
ja, weil das Thema UV-Licht, da muss man echt drauf eingehen, aber nicht mehr heute.
Mach mal nächste Woche. Ist ein sehr weites, ein lustiges
Feld. Ja, definitiv.
Marian, noch eine Frage.
Ja.
Das ist also das neue iPhone SE, was du da in der Hand hast, oder?
Ganz genau, das ist das SE.
Sehr cool, sehr cool. Und wenn du sagst, du hast es in Rot, es gab doch seitens Apple mal dieses Product Red.
Genau so heißt das auch noch. Das heißt, und klassischerweise war dieses Product Red immer, du hast ja AIDS-Stiftungen und so weiter damit geholfen.
Genau.
Und relativ kurzfristig hat Apple sich dazu umentschieden, die aktuell verkauften Product Red Produkte, die Spenden in Corona-Fonds zu geben. Ah, also das okay. Heißt, ich habe jetzt auch noch was gegen Corona getan mit dem Kauf meines iPhones.
Triggert irgendwas. War da nicht auch Bono und Co. irgendwie
ja,
mit
genau.
gewesen damals bei diesem
Projekt? Ja. Die gehören da auch nach wie vor noch irgendwie mit.
Wie sieht denn das aus in Corona-Unterstützung? Unterstützt du dann die Forschungslabore oder
ja, also
die
Inkubatorindustrie
oder?
Nee, das ist wohl irgendwie so.
Nein, Domestos-Produktion für die Stadt.
Nee, das ist wohl irgendwie tatsächlich, das geht wohl in irgendwelche Forschungsfonds. Ich habe es mir leider noch nicht so genau durchgelesen, weil es halt nicht im Einleger beim Phone dabei war, sondern nur auf der Apple-Website gestated wird, dass dies halt jetzt aktuell die Einnahmen aus den Product Red-Geschichten halt anderweitig gespendet werden, um Corona.
Und ist es dann USA first oder ist es worldwide?
Das gilt weltweit. Das ist weltweit.
Das ist global, glaube ich. Und ich glaube, dieses Bono war ja damals extremst dahinterher gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem Product Red, dass das ethisch-moralisch eben nicht alles nur in Richtung Nordamerika geht, sondern global genutzt wird. Und wenn der Name Product Red wieder hergenommen wird und somit auch die gleichen Kameraden wie damals dahinter stehen, denke ich schon, dass es nicht nur in ins Trumpland geht, sondern auch global dann genutzt wird. Das ist toll.
Ich glaube, ich werde mich für die nächste Folge, werde ich mir das nochmal durchlesen, um da vielleicht noch den einen oder anderen...
Auf gar keinen Fall, Marian. Der Gadgetfunk ist nicht für fundierte Informationen berühmt.
Gefährliches Halbwissen, 3 Punkte.
Ja. Ja, das heißt, dass wir hier beim Gadgetfunk ja richtig smart unterwegs sind mit dem Folding at Home Projekt, einem roten iPhone SE. Das ist ja super, was wir hier machen.
Oh, wir sind extrem smart.
Natürlich. Das ist total gut. Also, wir sind sowas von vorne. Ja? Wo wir sind, ist vorne.
Ja? Trendsetter.
Der Trend ist our friend, würde ich sagen.
Jetzt wirst du sehen, unsere Zuschauer werden die Stückzahl...
Die Zuschauer.
Zuhörer.
Meinst du die Zuschauer, die mit den Sanitärzubehörteilen für iPhones umgehen?
Sorry. Unsere Zuhörer, werden die Stückzahl von dem rot verkauften iPhone SE in die Höhe treiben.
Alle 12 Hörer werden jetzt wie auf Kommando losrennen und diese Dinger kaufen.
Wenn sie denn noch welche
vielleicht
bekommen.
Vielleicht auch nur 10, ja. Nach meinem Rage haben mindestens mal 2 abgeschaltet. Sorry. Aber habt ihr vielleicht noch irgendwas zum Thema Langeweilebekämpfung im verordneten Homeoffice?
Irgendwas, ja, ich hab was. Ich hab
was. Man
was.
Noch nicht gesehen hat oder sehen müsste?
Ich hab was. Du hast was? Ja, also
hau's raus.
Wir haben uns ja so viel über Streamingdienste, neue Streamingdienste und braucht kein Mensch unterhalten und ich bin auch immer noch der Meinung, aber bei meinem roten iPhone war ein Jahr kostenlos Apple TV Plus mit dabei. Und
Dankeschön, wollte ich in dem Jahr auch
Und das habe ich tatsächlich genutzt aus dem einfachen Zusammenhang. Ich habe ein Interview mit Steve Wozniak gesehen, wir verlinken das auch in den Shownotes, wo er gefragt wurde, was Steve Jobs wohl über Apple heute denken würde. Und der sprach in dem Zusammenhang Apple TV Plus an und dass das ja mit den Diensten eigentlich ein guter Weg ist und so weiter, um Kunden zu binden heute. Und
darf ich ganz kurz reinkriechen, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die vielleicht nicht ganz so sattelfest in den Namensstrukturen der Apple-Gründer waren. Steve Wozniak war der Kamerad, der für Steve Jobs damals den ganzen Programmier-Hack-Scheiß gemacht hat. Die Doppelsturmspitze von den 2 Jungs war Grundlage dafür, was Apple jetzt
richtig
ist.
Steve Jobs war der Verkäufer, Steve Wozniak war der Intelligente.
Umsetzer.
Und Steve Wozniak erwähnte in dem Interview mit Apple TV Plus eine Serie, die bei Apple TV Plus gestartet ist und ich wusste das gar nicht, die ist schon letztes Jahr im November veröffentlicht worden, die da heißt The Morning Show. Und ich habe die am letzten Wochenende, habe ich diese Morning Show komplett durchgebinged an 2 Tagen. Und ich war absolut geflasht. Wirklich richtig, richtig großartig. Alleine schon die Besetzung ist ein Hammer in meinen Augen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen weg vom.
Warte, ich heb den Faden für mich auf.
heb den Faden für mich auf.
Ja, also auf jeden Fall sehenswert.
Mehr als das. Also Jennifer Aniston mag vielleicht nicht jeder, aber sie spielt da einfach großartig. Eine Reese Witherspoon, die ich mal irgendwie fast schon verliebt in die war. In den einer spielt auch wirklich eine total großartige Rolle und ein Billy Crudup, den man vielleicht kennt, also die Besetzung ist einfach schon mega und ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so sehr mit Sympathien der Rollen demjenigen, der die Serie schaut, gegenüber spielt und schwankt. Also das ist wirklich eine großartige Serie, ist eine absolute Sehempfehlung, The Morning Show. Hätte fast Golden Globes waren es, glaube ich, hätten sie fast 3 Stück von bekommen. Das, also ja, sehr sehenswert.
Aber sag mal kurz, worum es geht.
Okay. Es geht tatsächlich um nichts anderes als Frühstücksfernsehen.
Das hört sich echt spannend an. Was in Amerika oder in den USA, in Amerika zu sagen, ist ja mehr falsch als in den USA.
Ja.
Ich glaube, da ist Frühstücksfernsehen auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland.
Ja, das ist somit das wichtigste TV-Nachrichtenformat. Also das steht wirklich, wirklich richtig weit vorne. Und quasi jeder guckt Frühstücksfernsehen, so, ne, Morgenmagazin, ARD, so, es wäre so, als ob das quasi voll der Hype hier wäre, in Deutschland das Morgenmagazin zu gucken.
ZDF Frühstücksfernsehen, fällt mir da gerade ein.
Ja, das heißt übrigens auch ZDF Morgenmagazin. Oh. Weil die teilen sich das nämlich alle 2 Wochen oder so. Eine Woche ist ARD, eine Woche ist ZDF. Ja. Aber darum geht's und um allem, was da so menschlich dahinter steckt, was da so im Hintergrund passiert, ne? Diese ganze MeToo-Debatte spielt da mit rein in diesen Serienverlauf. Es ist ist wirklich echt mega.
Also House of Cards nur anders.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich persönlich würde sogar...
Exklusiv auf Apple TV?
Ja, oder? Exklusiv auf Apple TV. Okay. Apple TV Plus, Apple TV Plus.
Entschuldigung, genau.
Es gibt für jeden, der jetzt kein neues iPhone kauft oder einen neuen Mac oder ein neues Apple TV, wo es jetzt für ein Jahr kostenlos drin ist, für alle anderen gibt es irgendwie einen kostenlosen Monat und innerhalb von einem Monat schafft man es definitiv, die Serie durchzugucken, weil ich verspreche jedem, der 3 Folgen sich angeguckt hat, der will weitergucken.
Wie viele Folgen hat es?
12.
A40 oder?
Okay. Nee, 10 Folgen. Eine Stunde. Eine Folge geht wirklich eine Stunde, also ein echt langes Format.
Okay. Also netto, ohne Vorspann und Wiederholung und
genau. Das hatte Game of Thrones auch, eine Stunde.
Habe ich nie gesehen, kann ich nicht
aber
sagen.
Aber ich 2 andere haben es gesehen.
Ja, ich weiß. Ich bin mich auch ganz beschämt.
Ja, Marian, vielen Dank für den Tipp.
Ja, gerne, gerne. Ich kann nicht
wirklich an der Stelle. Ich habe es ja geschafft, in den Krisen-Homeoffice-Zeiten mal meine Frau zu überzeugen, das Weihnachtsgeschenk, was ich ihr gemacht habe, dann jetzt mal einzurichten, nämlich damals ein iPhone 11. Mhm. Sie hat immer noch ein 8 Max gehabt. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Und jedes Mal, wenn ich es machen wollte, dann, ich brauche das jetzt und überhaupt. Ja, aber gut, wir haben es jetzt mal geschafft. Und durch den Apple-Familien-Account kam dann die Meldung, oh, du hast ein Jahr Apple TV Plus umsonst.
Für die ganze Familie.
Nice. Ja, für den Familienaccount, das ist nice. Also, ist echt okay. Und ich dachte, Abo-Falle 3.0? Naja, guck's dir mal an. Und ich habe genau die Serie, die du gerade vorgestellt hast, auch gesehen, konnte damit nichts anfangen und dachte, ich will über einen Film gucken. Und das ist dann auch abschließend mein Filmtipp der Woche. Die Banker. Ich glaube, das ist nicht exklusiv auf Apple TV Plus, sondern es gibt es sicher auf anderen Plattformen auch. Ist aber ein extrem spannend, unterhaltsames Themengeflecht mit Samuel L. Jackson in einer der Hauptrollen. Und er liefert gut ab. Und es ist waren die spannendsten und unterhaltsamsten 2 Stunden der letzten 12 Wochen auf jeden Fall für mich. Was den visuellen Genuss anging, abseits von Serien, also rein vom Spielfilm her. Kann ich empfehlen, Die Banker, eine wahre Geschichte, die verfilmt wurde. Kann sich jeder sein Bild machen, wie lustig es sein kann oder auch nicht, wenn 2 Schwarze in Texas eine Bank eröffnen, um Kredite für Schwarze zu vergeben. 1960.
Wirklich,
also sehr, sehr
großartiger Film, sehr, sehr geil. Ja. Auch echt super Empfehlung.
Cool. Also wie jetzt, Dankeschön. Film, keine Serie?
Beides.
Das war ein Film. Die Banker ist ein Film.
Ja, wat nu? Kinders.
Also.
Ja, Die Banker ist ein Spielfilm.
The Morning Show, Serie, Serientipp.
Du hast mir nicht zugehört, Carsten.
Und Die Banker, Filmtipp. Weil nicht jeder will eine Serie gucken, der guckt sich Die Banker an.
Ja, ja.
Und
ja,
wer
ja
keinen Film gucken will, der guckt sich The Morning Show an.
Aber das war jetzt ein bisschen durcheinander gerade. Aber ich glaube, wir haben's.
Entschuldigung. Wir haben's. Ja, ist auch schon spät.
Genau.
Und wir haben auch nur 8 Minuten überzogen, die Herren.
Naja.
Naja.
Nee, war ja alles gut. Lukas, wie war es für dich?
Ach, ist jetzt schon Cut, oder?
Nein, wir sind noch auf Sendung, aber wir leiten das Ende ein.
Ich schneide es nicht raus, keine Frage.
Oh, diese Jungfräulichkeit beim Podcasten.
Beim Podcasten, da sind wir wieder.
Podcasten, um nochmal das letzte blöde Wort zu
machen. Ja.
Nee, super, super. Also ich habe mich amüsiert, hat mir gefallen, hab da jetzt meine Erfahrung gemacht und hat mir Spaß gemacht. Ist eine coole Community hier, glaube ich.
Du meinst, du kommst eventuell zurück?
In unsere kleine
Podcast. Es besteht die Möglichkeit. Ich mag Selbsthilfegruppen, da fühle ich mich wohl.
Ja, und es besteht auf jeden Fall, wenn der Bell dann auch wieder mitmachen kann.
Spätestens nächste Woche, wenn ich mit 21 km/h zu schnell geblitzt werde, habe ich...
Dann hast du eh nichts mehr zu Zeit. Tun, dann kannst du podcasten bis zum Umfallen.
Richtig.
Alles klar, Leute, dann danke an der Stelle. Danke Heiko, danke Lukas, danke Marian. Und ja, mal gucken, was wir mit der Folge machen. Also war sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam.
Ja, auf jeden Fall werden wir sie veröffentlichen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ne?
Und wir sind nächsten Mittwoch wieder turnusmäßig am Start, oder?
Ja, spätestens.
Alles klar. Das ist
der Plan.
Und da meine Uhr jetzt auch nicht mehr im Sekundentakt sagt, atmen, 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 ist es aber alles wieder gut. In diesem Sinne, schönen Abend euch da draußen.
Danke. Hat mich gefreut. Viele Grüße aus Burgau.
Servus.
Servus.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.